Herzlich willkommen zur Folge 25 von Metro Laut. Mein Name ist John F. Nebel und hier neben mir sitzt Kalle Kornblum. Und unser Thema heute ist der Islamische Staat, Dschihad, Kultur und Kommunikation. Und wir haben uns hier jemand eingeladen und begrüßen ganz herzlich Arne Vogelgesang.
Hallo.
Ja, wie kamst du eigentlich dazu, dich mit dem Dschihad zu beschäftigen?
Und das ging so übers Eck. Einerseits mache ich Theater, das heißt, ich versuche immer irgendwie mein Leben zu verwerten und allgemein zugänglich zu machen. Und andererseits hänge ich total viel vom Computer rum. Deswegen arbeite ich seit längerer Zeit nur mit Internetmaterial. Und eigentlich habe ich recherchiert über Anders Breivik vor ein paar Jahren und bin dann, also quasi habe dieses Manifest und diesen ganzen Scheiß, den er da geschrieben hat und sowas, fand ihn interessant so als Prototyp des neuen europäischen Aktivisten. Und wollte dann irgendwann gucken, was sind denn da die Gegner? Also vor allen Dingen, nachdem ich angefangen habe, in der deutschen Szene zu lesen. Und darüber bin ich dann quasi auch nur qua Internetrecherche eingestiegen in diese ganze deutsche dschihadistische Szene. Das war so vor anderthalb Jahren ungefähr, glaube ich, so wie ich wirklich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und habe relativ viel YouTube-Videos, Pamphlete, paar Schriften und alles sowas konsumiert. Immer so aus dieser Perspektive des normalen Bürgers am heimischen PC. So wie Breivik auch und so wie die ganzen anderen Leute, die für YouTube arbeiten. Und geguckt, was ich da lernen kann oder verstehen kann davon.
Du hast hier einen riesigen Haufen ausgedruckte Schriften mitgebracht. Mhm. Die hast du auch alle gelesen?
Nein, um Gottes Willen. Ich habe ein bisschen einen Propaganda-Fetisch, glaube ich.
Ich finde alles auch
wahnsinnig interessant und faszinierend, aber den ganzen Scheiß kannst du ja auch nicht lesen. Also vor allen Dingen ich nicht. Diese Beschäftigung braucht immer so viel Zeit, bis du die Sprache verstehst. Das ist ja sehr viel religiöse Unterweisung, die ganzen Zitate von Koranen so und alles sowas, die dann immer wieder dazwischen kommen und die für jemanden, der sich jetzt nicht so auf der religiösen Basis dafür interessiert, total langweilig sind. Und dann steigt man relativ schnell wieder aus. Aber mich interessiert hauptsächlich erstmal die Ästhetik von diesen Sachen und wie viel es davon gibt. Also so die reine Masse an Propagandaproduktion und wie viel da so wöchentlich rausgehauen wird oder sowas, finde ich, ist aber ein ganz interessanter Gradmesser dafür, wo gerade Aktivität ist und wo es hingehen könnte.
Und dann hast du jetzt diese Sachen, hast du recherchiert und dann hast du ein Theaterstück draus gemacht oder was hast du gemacht dann?
Ja, ich habe mit anderen Leuten zusammen unter einem Label, was ich habe, wir haben eine Performance gemacht, was versucht hat, ein Coaching-System zu entwickeln, basierend auf den Schriften von Anders Breivik und der deutschen dschihadistischen Propaganda und so ein bisschen eher kulturmarxistischem Thebo-Training und Fitnesselementen und sowas, um das so als Vorbereitung auf den kommenden Bürgerkrieg zu vermarkten. Weil als so ein Mensch der Mitte fällt einem ja auch nichts anderes ein, als so ein Geschäftsmodell zu entwickeln da draußen. Und jetzt kürzlich nochmal eine Performance, die versucht hat, noch mehr Zeug zusammenzusammeln, weil ich auch noch so einen ganzen Haufen rechter Propaganda habe aus diesen verschiedensten Lagern, die es so gibt und die sich gerade so ein bisschen zusammenschließen und neu konsolidieren in Deutschland. Mehr oder weniger kläglichen Beispielen linker Propaganda und das so zusammen zu basteln, eine große Schau auch eher für die bürgerliche Mitte, um deren Handlungsunfähigkeit oder Ratlosigkeit zu stimulieren.
Sehr schön.
Erklärt wahrscheinlich jetzt nicht.
Naja. Islamic State News. Der Handel blüht auf unter dem Islamischen Staat.
Ja, das ist vielleicht ein Punkt, über den wir dann reden werden. Ne? Also was bedeutet Islamischer Staat im Punkto Staat überhaupt? Ich glaube, der wird ja immer noch so propagiert als so eine Art Terroristenbande und die versuchen ja wirklich ein Staatswesen aufzubauen dort unten.
Dies ist unser Khilafa in all ihrer Pracht, bestehend und sich ausdehnend. Sie wurde im Jahre 1435 Hijri gegründet. Ihr Anführer von dem Stamm der Quraysh ist Sheikh Abu Bakr al-Baghdadi und ihr Territorium ist jetzt schon größer als das von Britannien. 8-mal so groß wie Belgien, 30-mal so groß wie Katar. Es ist ein Staat, der auf der prophetischen Mythologie aufgebaut wurde, der danach trachtet, dem Koran und der Sunna zu folgen. Nicht einem säkulären Staat, der auf menschengemachten Gesetzen aufgebaut ist, deren Soldaten für die Interessen ihrer Tarut-Gesetzgeber, Lügnern, Unzuchtsündnern, Unternehmen und für die Freiheit von Homosexuellen kämpfen. Wir sind Männer, die mit dem Islam geehrt wurden und dessen Gipfel erklommen sind, um den Dschihad auszuführen, dem Ruf antwortend, sich unter einer Flagge zu vereinen. Dies ist die Quelle unseres Ruhms, unser Gehorsam gegenüber unserem Herrn. Wir sind ohne Kompromiss in unserem Aufruf zum Tawhid. Wir beugen uns nur Allah. Nicht wie die unzähligen abweichenden Fraktionen, die ihre falschen Banner erhöhen und sich mit dem Wind der Jahili-Politik ändern. Ja, wir sind die Soldaten, die Bossen des Nationalismus niedertraten und die Sherki-Symbole von Palmyra und Ninawa vernichteten und die Grenzen von Saikus Piku zerstörten. Denn es gibt keine Ehre für den Überresten des Schirks und Nationalismus. Noch an dem Unterschied zwischen einem Araber und Nicht-Araber oder einem schwarzen und weißen Mann, außer durch Gottesfurcht. Dies ist der Ruhm der Religion, der uns vereint. Und Gerechtigkeit ist gewährleistet durch die Etablierung der Scharia-Gerichte. Und es gibt tausende Masajid und Schulen für unsere jungen Löwen und Perlen, wo sie sich darauf vorbereiten, den großen Lohn der Ausdehnung dieser Khilafa zu teilen. Amerika, ihr behauptet, die größte Armee, die die Geschichte je kannte, zu haben? Ihr habt vielleicht die Mengen an Soldaten und Waffen, aber eure Soldaten mangelt es an Willen und Entschlossenheit. Noch immer gekennzeichnet von ihren Niederlagen in Afghanistan und Irak, kehren sie tot oder selbstmordgefährdet zurück. Mit über 6.500 von ihnen, die sich jedes Jahr das Leben nehmen. Während ihr die Fakten über die Ergebnisse eurer militärischen Luftangriffe manipuliert, jagen wir weiterhin die Gemüter eurer Soldaten und sehen Furcht in ihre Herzen, sodass sich 18 von euren Soldaten täglich das Leben nehmen, noch ehe sie in den Kampf ausrückten. Und zusätzlich zu den 6 Trillionen Kosten für euren Krieg gegen die Muslime seid ihr jetzt sogar zu schwach, um Soldaten auf den Boden zu setzen. Stattdessen habt ihr euch entschieden, uns aus der Luft mit Raketen anzugreifen, von denen jede $250.000 wert ist. Während wir eure Stellvertreter mit 50-Cent-Kugeln in die Hölle schicken. Und nun eure neue Koalition von Teufeln mit Iran, Türkei und Russland, die sich dem Gefecht anschließen. Dies, weil sich die Milla des Kuffers immer vereinen wird, um zusammen die Wahrheit zu bekämpfen. Wir fordern euch heraus, allesamt. Eure Anzahl steigert nur unseren Glauben. Und wir zählen eure Flaggen, von denen unser Prophet sagte, dass sie die Zahl von 80 erreichen wird. Und dann werden die Kriegsflammen euch schließlich auf den Ebenen von Derbek verbrennen. Wir fordern euch heraus. So wiederholen wir den mächtigen Ruf unserer Propheten. Sammelt eure Verbündeten, verschwört euch gegen uns und zeigt uns keinen Aufschub. Unser Verbündeter ist der Größte. Er ist Allah und alle Herrlichkeit gebührt ihm.
فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون.
Ja, schick gemacht, ne? Also, das ist schon auf Bombast. Das heißt, es sind auch ein paar wirklich gute Video-Effekt-Menschen runtergegangen oder kommen von dort. Also, weiß man nicht, ne?
Auf jeden Fall, ja. Also, sie haben da Leute, die gut arbeiten können in der Richtung. Also, die wissen auch, wer die Zielgruppe ist, ne? Das so ganze digitale Optik-Effekte, die zusammenkommen und sowas, Anspielung auf Computerspiele und sowas, das wirkt, glaube ich, schon ganz gut. Also bei mir wirkt es auf jeden Fall. Ich gucke mir das an und denke, so, schon geil gemacht.
Aber die machen schon Rebellion, ne? Ja, die kämpfen da gegen die 80 Flaggen, die kommen.
Schon ist auch ein bisschen professioneller als das durchschnittliche Anonymous-Video, ne?
Ja. Oder? Ist auf jeden Fall mehr Geld und Arbeit reingeflossen, würde ich sagen, ja. Und du hast in der Nussschale gleich noch so ein bisschen Selbstverständnis des Islamischen Staates, ne, und der hinterstehenden Ideologie und die Antwort jetzt auf die jüngsten Entwicklungen. Das ist ja jetzt gerade gemacht. Wahrscheinlich haben sie es produziert noch vor Paris, aber es ist so, Russland ist schon drin, Türkei ist schon drin. Noch nicht, dass sie sich jetzt gegenseitig abschießen, aber man ist am Puls der Zeit und es wird halt ständig was Neues rausgeballert.
Was ich interessant finde, ist so deren Gerechtigkeitsversprechen. Also dass sie sagen so, ja, die menschengemachten Staaten, die verfolgen ja immer irgendwie die Partikularinteressen einiger weniger mächtiger. Und bisher war das ja immer ein Gegensatz, sag ich mal, zwischen Kapitalismus und Kommunismus mehr oder weniger, vielmehr fiel den Menschen da nicht großartig ein, rechts und links. Und jetzt sagen die so, nee, wir haben jetzt die Gerechtigkeit dadurch, dass unser Staat eben Gott gemacht sein soll. Ne? Die Scharia ist die Gerechtigkeit, da ist für alles gesorgt und dafür kämpfen wir entschlossen.
Gegen Nationalismus auch, ne?
Gegen Nationalismus.
Gegen Nationalismus, antirassistisch sozusagen.
Und, jeder und kann gegen mitmachen, Schwule.
Solange ein Mann ist. ja, also es ist anschlussfähig an verschiedene Diskurse auf jeden Fall. Mir fällt eine Geschichte ein, die Navid Kermani hat so ein Buch gemacht, wo er, Ausnahmezustand hieß es, glaube ich, wo er so verschiedene Länder durchgegangen ist und er war in Afghanistan und hat dort ein Gespräch mit einem alten Mann auf einem Friedhof und befragt ihn dann so zu der Taliban-Zeit und so. Und wie war das dann da? Und der erzählt, damals halt niemand hat die Haustür abgeschlossen, weil es niemand geklaut hat. Weil die Strafen waren hart und sie waren gerecht auf eine gewisse Art und Weise. Also wer gegen die Regeln verstößt, dem werden dann halt die Hände abgehackt und sowas. Das heißt, es hat sich auch niemand getraut. Du hattest also im Grunde so eine gewisse Art von Sicherheit und sehr wenig Verbrechen. Und danach fragt er ihn, aber war das denn dann besser? Und dann sagt er, nein, auf keinen Fall. Wieso, was ist jetzt besser? Freiheit. Und damit hast du auch quasi diese genau den Konflikt oder die Diskurse, die im Moment da gegeneinander stehen, so zusammengefasst. Und das ist was sie nicht versprechen, Freiheit. Nee. Das ist ein westlicher Diskurs.
Nee, darum geht's nicht, ne?
Was mich bei dem, was mich bei dem Video so ein bisschen noch gewundert hat, ist, an wen richtet sich das? Also, sie haben sehr viel der Zeit darauf verbracht, irgendwie auf so macho-mäßiges, ja, unser Wille, unsere Entschlossenheit, ihr mit euren feigen Luftangriffen, 18 von euren Soldaten bringen sich täglich um, bevor wir sie in die Finger kriegen, so eine Angst haben sie, ihr seid zu schwach, Soldaten auf den Boden zu kriegen, wir ballern hier mit 50 Cent Kugeln rum und ihr werft uns irgendwie Viertelmillionen Dollar Raketen auf den Kopf, wir fordern euch heraus. Also wen spricht das denn an? Also dieses für mich überzeugt dieses Video noch nicht vollständig, mich dem IS anzuschließen, weil es sehr viel von Kampf und Überlegenheit dank 50-Cent-Kugeln spricht und mehr, so, ne, Entschlossenheit und solche Geschichte. Klar, das sind alles so Dinger, die einsame Männer sehr beeindrucken, so. Aber so das höhere Ziel, was jetzt, für das sie jetzt kämpfen, kam da in meinen Augen ein bisschen kurz. In dem Video jetzt.
Ich denke mal, die einsamen jungen Männer, wie du das nennst, sind natürlich schon ein wesentlicher Teil der Zielgruppe. So viele von diesen Videos erfüllen, glaube ich, eine Doppelfunktion. Einerseits wissen sie natürlich ganz genau, dass das, was sie machen und was sie publizieren, von den westlichen Analysten und den Medien rezipiert und wiederholt werden wird, wenn es einen konkreten Anlass dafür gibt oder wenn es nur martialisch genug ist. Das heißt, das sind diese Herausforderungen und Drohungen oder sowas richten sich an in Verbindung jetzt gerade auch mit realen Terroranschlägen an die westliche Welt. Und gleichzeitig sprechen sie genau die an, die denken, ja geil, eben, die können was, ich fühle mich auch eher unterdrückt und nicht in der Reihe dieser westlichen Soldaten, sondern bin jetzt zum Beispiel mit meiner Geschichte oder mit meinen Erfahrungen in der Gesellschaft, in der ich lebe, ob das jetzt zum Beispiel in Deutschland ist, nicht so gut dabei. Und da versprechen mir Leute, ich kann dahin, ich kann ein Abenteuer haben, ich kann kämpfen und es hat einen Sinn. Und diesen höheren Sinn muss man aber nicht so wahnsinnig ausdifferenzieren, weil den gibt ja vorgeblich die Religion oder eben Allah, weil es dessen Regeln sind und dessen Staat, den man aufbaut.
Und es hat natürlich, spielt natürlich sehr auf diese Underdog-Nummer an. Das ist ja genau dieses, du machst die Viertelmillionen-Bombe, wir machen die 50-Cent-Kugel und dieses komm doch her, ne? Also so eine, so, das finde ich, höre ich so die ganze Zeit durch. So, komm doch her, wenn du was willst. Komm, wir. Also so eine. Aber vielleicht müssen wir noch mal ein Stückchen weiter zurückschauen, ne? Das ist ja schon das Modernste, also für mich so das Modernste, was kann man das eigentlich so offen sehen oder wird das überall gelöscht? So ein Video?
Ist ja wie mit allen Sachen im Internet, ne? Du, wenn die erstmal irgendwo sind, dann tauchen sie auch immer wieder auf. Und das kriegst du relativ schnell im Clearnet, wie man das so nennt, durchaus zu sehen. Es gibt natürlich auch so geschlossene Foren, wo du erstmal rein musst und sowas. Sehr viel wird über Twitter verbreitet und verlinkt oder über so Facebook. Das sind so die Kanäle, über die viel passiert. Aber ja, das findest du schnell. Sobald jetzt einen Medienartikel hast, wo zum Beispiel der Titel genannt wird des Videos, musst du den ja nur noch googeln.
Ja, und dann findest du es
irgendwo. Dann wirst du es schon relativ schnell auch raushaben. Aber du wolltest zurückgehen.
Ich wollte zurückgehen. Also weil Dschihad beginnt ja deutlich früher. Also als das ist ja das Modernste, was wir jetzt irgendwie sehen mit ISIS, Daesh, wie auch immer man es nennen will, oder IS. Wie hat es begonnen? Diese internationalistische, gehört das sofort dazu? Dass es internationalistisch ist? Also ich denke natürlich immer an Afghanistan bei Dschihad und was da mit Mujahedin und so.
Es gibt, das fällt mir jetzt gerade ein, bevor ich auf die Frage eingehe, es gibt neue Sprachregelungen, die jetzt ausgegeben wurden in den USA und auch in Großbritannien, dass man nicht mehr von Dschihad und Mujahedin und all diesen Dingen spricht, weil die positiv besetzt sind in der arabischen Welt, sondern dass, ich glaube, anti-islamischen Terrorismus oder irgend sowas Seltsames nennt, um das auch in der arabischen Welt oder bei muslimischen Leuten negativ zu konnotieren. Weil Dschihad ja erstmal ein islamischer Begriff ist, der im Koran vorkommt und dessen Bedeutung ja auch umstritten ist, auch innerhalb der Gelehrten. Der muss ja nicht automatisch bedeuten, dass man jetzt loszieht und mit 50-Cent-Kugeln amerikanische Soldaten in den Kopf schießt. Und darüber, das ist zum Beispiel was, wo ich wichtig finde, immer vorher zu sagen, das ist was, worüber ich nicht spreche.
Ja.
Zum Beispiel über den Islam oder den religiösen Gehalt von all diesen Sachen. Weil das zwar ein Begründungszusammenhang, der sehr gibt, der sehr wichtig ist für diese Propagandaarbeit und sowas. Aber eines der größeren Probleme ja immer ist, das irgendwie so zu vermengen, dass du es nicht mehr auseinanderkriegst.
Ja.
Und diese Form von globalem Dschihad ist eine Geschichte, die meines Wissens im 20. Jahrhundert aufkam. Also du hast es so in den 60er Jahren in Ägypten. Sayyid Qutb war so ein Theoretiker, der wie dann im Knast war und alles sowas und sich da radikalisiert hat und das aufgestellt hat und dann von einem Palästinenser, Abdullah Azzam, der daran angeschlossen hat und diese Theorie aufgebaut hat, dass quasi dieser Kampf, dieser muslimische Kampf transnational stattfinden muss, zuallererst auch mal gegen die anderen arabischen Regime oder die sozusagen die falschen islamischen, verwestlichten, halbungläubigen oder sowas Regime und der sich dann allmählich gewandelt hat, auch als Kampf, der gegen den Westen gerichtet ist.
Das heißt, erstmal haben die sich mit ihren, also mit den Staaten in ihrer unmittelbaren Umgebung auseinandergesetzt.
Ja, in Ägypten ging es extrem quasi gegen die Regierung oder den damaligen Diktatoren und sowas. Also quasi den Staat selber wieder zu einem ordentlichen islamischen Staat zu machen. Palästinensische Befreiungskampf ist dann nochmal ein bisschen anders gelagert, weil du dann Israel mit in der Rechnung drin hast. Aber das waren erstmal regionale Geschichten. Vor Ort.
Und die haben,
Amerika als Feind taucht da schon wesentlich später auf.
Ah, okay. Das heißt, die haben also echt tatsächlich irgendwie lokale Regierungen erstmal in der Kritik gesehen. Also als würde ich jetzt hier in Berlin losgehen und sagen, okay, also es kann nicht sein, ne, wie hier diese Stadt regiert wird, so, das steht so nicht in der Bibel. Und deswegen bin ich jetzt schlecht gelaunt. und möchte da einen Umschwung in der Politik erreichen und lege mich halt als in Ägypten lebender Mensch erstmal auch mit den ägyptischen Zuständen an.
Ja.
Damals auch schon mit einem Gewalthintergrund oder?
Ich glaube, solche Prozesse entwickeln sich ja immer über längere Zeiträume und relativ diffizil und mit Diskussionen auch innerhalb von Szenen. Also die Muslimbruderschaft, aus der das in Ägypten entstanden ist, war eine radikale islamische Bewegung und du hast diese Spaltung genau da in den 60ern, wo die radikalisierten und gewaltbereiten Teile, wie man in Deutschland sagen würde, sich quasi von der Muslimbruderschaft abgespalten haben, die dann plötzlich friedvoller wurde und du dafür andere Gruppen hast, die entstanden sind, wie Al-Dschihad und sowas, die gesagt haben, nein, wir wollen bewaffnet kämpfen.
Interessant. Und warum haben die so dann Palästina, okay, na, in Palästina ist, also leuchtet mir als wenig informierter aber schon ein, dass die einen Grund haben, da besondere Identität aus oder besondere Identitätsstiftung aus der Religion zu erfahren in dem Bereich. Aber da richtet sich die Idee des Dschihad sicherlich auch eben gegen andere, ne? Also gegen, nicht unbedingt gegen Mitgläubige oder Falschgläubige, oder? Also, sondern gegen ganz Andersgläubige.
Das war, ja, also ich glaube, die ägyptische Fraktion, die war lange Zeit sehr stark auf den Kampf im eigenen Land und quasi die Übernahme der Macht gerichtet vor Ort, bevor sie sich ausweitet. Du hast natürlich immer irgendwie eine internationale Komponente drin, weil es eine religiös fundierte Bewegung ist. Das hättest du bei den Christen wahrscheinlich genauso, ne? Weil man hat ja mehr Bereiche in der Welt, wo man irgendwie ist. Und der palästinensische Befreiungskampf hat sich ja auch in sehr verschiedenen Ebenen entwickelt. Da gab es ja auch marxistisch orientierte Sachen und alles sowas. Und Azam war einer, der angeknüpft hat an diese streng religiösen Diskurse. Und dann aber, weil er keine Chance gesehen hat, das jetzt in Palästina den Kampf zum Beispiel zu führen, sich nach Afghanistan verlagert hat. Mhm. Und das ist der Punkt, glaube ich, wo in den 80ern mit dem, stimuliert durch den Einmarsch der Sowjetunion, sich angefangen hat, diese ganze Bewegung mehr zu internationalisieren.
Kurze Frage noch, warum hat er keine Option gesehen, in Palästina diesen Kampf zu führen?
Alles nach den ganzen 70ern, PLO und den verschiedenen Gruppen, ich weiß nicht, ist der Hamas schon im Spiel eigentlich?
Nee, die Hamas wurde von ihm mitgegründet, später. Aber die gab es da am Anfang noch nicht.
Wir sind jetzt noch in den 60ern, ja?
Jetzt sind wir in den 70ern.
Okay.
Und ich vermute, die strategische Lage war einfach nicht so wahnsinnig günstig. Also davon abgesehen, dass glaube ich, zu einer Zeit lang relativ viel vom palästinensischen Befreiungskampf, wenn man ihn so nennen will, eher links dominiert war von den Diskursen her oder eher moderater, hast du dazu nach einer ganzen Reihe von Niederlagen ja auch gar, also zum Beispiel, du hast keine Regierung, gegen die du putschen kannst, wie in Ägypten, weil die gibt's ja gar nicht. Alles, was es gibt, ist eine Menge Land, was du verloren hast und ein paar Enklaven, wo noch Leute drin sind, von denen viele auch irgendwie noch gerne am Leben bleiben wollen und dann sehr viele, die irgendwo in Flüchtlingslagern außerhalb sitzen und dann spielen die ganzen anderen Staaten wieder mit rein. Das ist also relativ komplizierte Zusammenhänge, in die du erstmal reinkommen musst.
Ja.
Das war, glaube ich, ein Grund dafür, aber das ist eine reine Vermutung, da kann man mir auch widersprechen, warum es zu der Zeit dann objektiv und strategisch sinnvoller war zu sagen, vielleicht suchen wir uns eine etwas einfachere oder klarere Lage, wie zum Beispiel in Afghanistan, um da eine Basis aufzubauen.
Um Infrastruktur zu schaffen.
Und von dort dann wieder weiterwirken zu können. Also zu sagen, unser Endziel muss sein, auch Befreiung des palästinensischen Volkes und letztlich quasi aller Muslime von der Unterdrückung, unter der sie sind oder was auch immer. Aber du musst erstmal irgendwie einen Ort haben, von dem du aus operieren kannst. Und die palästinensischen Gebiete waren dafür, glaube ich, denkbar ungeeignet.
Ja, ja. Vor allem, wenn du sagst, du willst kämpfen, dann hast du Infrastrukturbedarf und Handelsbedarf und so. Okay. Okay, also ist er nach Afghanistan gegangen und hat gesagt, so jetzt hier.
Genau, nach dem 79 dort die Sowjetunion das kommunistische Regime dort gestützt hatte, oder? Oder da einmarschiert ist dann, um das zu stützen. Und dann...
Wenn wir uns nicht in der Analyse dieser ganzen Geschehnisse verlieren wollen, muss man das extrem grob mal abhandeln. Sagen, ja, dann sind wir irgendwie dort und dann hast du die günstige Gelegenheit, dass du Geldunterstützung kriegen kannst, nicht nur jetzt von Saudi-Arabien, also quasi von den Wahhabiten, sondern meinetwegen auch von der USA, die über CIA dann auch so ein bisschen, Kalter Krieg, Stellvertreter und so weiter, gerne ein bisschen Geld reingeben, um den Widerstand zu unterstützen. Dann kam irgendwann Bin Laden mit an, dann gab es so ein bisschen den Zustrom von arabischen Kämpfern, gleichzeitig die Taliban, die sich lokal organisiert, also so baut sich das alles auf und dann kommen wir so in das Terrain, glaube ich, wo wir die Geschichte schon ein bisschen besser kennen und wissen, wie sich's dann so weiterentwickelt hat.
Genau, also wenn das ist ja, aber da sind auf jeden Fall Tausende von Mudschahedin, die nach Afghanistan kommen und aufgerüstet werden von der USA, die das als schönen Stellvertreterkrieg sieht und da, also ich weiß nicht, wie viele Tausende es da waren, aber vielleicht müssen wir auch gar nicht so da ins Detail gehen.
War gar nicht so barbarisch.
Ich würde kurz was ist ein Mudschahedin, müssten wir vielleicht noch erklären.
Ein Mudschahed ist ein Gotteskrieger. Das ist quasi derjenige, der den Dschihad ausführt.
Also das Recruitment ging schon immer so über dieses Heiliger Krieg-Ding.
Für die da ins Land gekommen sind, auf jeden Fall. Das waren ja auch, also die Taliban, wenn man sie jetzt so als so auch radikal islamische lokale Bewegung nimmt, hat sich aus der paschtunischen Bevölkerung vor Ort lokalisiert. Also die wollten vor allen Dingen auch erstmal ihr Land oder ihr Gebiet oder sowas wieder zurückhaben. Und die hauptsächlich arabischen Mujahedin, die ins Land gekommen sind, die quasi durch dieses Versprechen auf den islamischen oder muslimischen Krieg gelockt wurden und das Geld, was damit im Hintergrund stand und sowas, die haben zwar zusammengearbeitet, waren aber unterschiedliche Fraktionen. Und das war so eine ganz Da hast du so eine kleine Lokalarmee, man könnte auch sagen eine Söldlerarmee, wenn man will, aber die hat natürlich nicht nur Geld im Hintergrund, sondern so eine gewisse religiöse Überzeugung. Und an dem Punkt, wenn da plötzlich der Krieg gewonnen ist, auf eine gewisse Art und Weise, für eine Zeit lang, wie es ja war, was machen die dann? Wo gehen die hin? Also da hat sich angefangen, glaube ich, so eine Basis zu entwickeln für einen globalisierten Kampf, wo du Leute hier oder dort einsetzen kannst. Und das hat sich verbunden mit anderen Bereichen wie Jugoslawienkrieg zum Beispiel, wo es ja auch ein starkes dschihadistisches Engagement gab. Das heißt, wo du Bewegungen hast von Leuten, die hier kämpfen, da kämpfen, wo auch immer aufgerufen wird, hier verteidigt den Islam dort oder kämpft dort, mit so einer territorialen Bindung an die islamischen Länder oder die islamischen Gebiete, nicht national, sondern mehr so bodenmäßig. Von da an, glaube ich, entwickelt sich diese Idee eines globalisierten Kampfes in allen möglichen Ländern, der wesentlich ist für diesen Begriff des modernen Mujahids, der hier oder da oder dort sein kann und grenzübergreifend arbeitet. Und gleichzeitig auch immer irgendwo sein Einsatzgebiet braucht. Die Leute müssen ja kämpfen. Das ist ja wie mit allen Soldaten. Du gehst ja nicht dann auf einmal in Frieden zurück.
Okay, das heißt, 89 ist der Krieg vorbei in Afghanistan, zumindest der Krieg mit der Sowjetunion. Und das heißt, es geht dann weiter. Dann kommt der Jugoslawienkrieg, Tschetschenienkrieg ist dann auch schon bald. Das heißt, also die Basis von diesem Dschihadismus, den wir jetzt heute haben, war dann schon das Engagement in Afghanistan letztlich.
Ich denke schon. Also Al-Qaida heißt ja die Basis. Ja. Das ist letztlich ein Begriff, den sie von Abdullah Azam haben, weil der darüber gesprochen hat in den 80ern noch. Und danach haben sie sich benannt. Ursprünglich war das eine Kampfbasis, die sie aufbauen wollten, wirklich vor Ort für Training und alles sowas. Und das hat sich dann aber eher zu diesem Label oder dieser Plattform weiterentwickelt und ausgebreitet über mehrere Länder.
Also, dass die Idee der, was weiß ich, Infrastruktur, lokalen Basis irgendwann zu einer ideologischen Basis wurde oder zu einer
ideologistisch, wenn man das so in neologistisch sagen wollte.
Weil die Ideologie gab es ja vorher auch schon. Die hat sich nur entwickelt und modifiziert, je nach den Situationen. Aber es war eben auch nicht eine rein örtliche Angelegenheit mehr.
Also sich Basis zu nennen, ist ja sowieso politisch nicht verkehrt, ne? Also das ist ein Begriff, der ja einfach immer noch so bodenständig und nach Mehrheit klingt, ne? Also so, ja, es gibt immer, die Basis ist, in jeder Partei ist die Basis besonders wichtig, ne? Kann sich immer auf die Basis berufen, dann kann man alles machen, sehen wir bei Seehofer.
Und interessanterweise ist die Basis hier gleichzeitig die Elite. Das heißt, diejenigen, die besonders fest auf dem Boden des Glaubens stehen, sind aber nur die wenigen, weil die anderen noch irgendwo zu abgehoben sind oder mit einem Bein irgendwo in der Jahiliyyah oder im Kuffer oder sowas, die man erst zurückholen muss. Das heißt, hier fällt das in eins, dass die sich Basis nennen, ja aber nicht eben diese breite Masse sind, sondern die ganze Zeit der breiten Masse sagen, nun kommt doch mit, das ist doch eure Pflicht. Seid ihr Muslime oder nicht, dann tut gefälligst das, was ihr tun sollt. Das heißt, du hast eine Fiktion in dieser Basis, ne? Das ist die immer den Rückbezug auf die goldene Zeit im Koran, als damals so der Islam sich verbreitet hat und am Anführer und natürlich auch kriegerisch und sowas. Daran knüpft man an und versucht es wiederherzustellen.
Jetzt kommen die, jetzt müssen die aber irgendwann noch diese Kurve machen von einer, sagen wir mal, einer Religion. Religionen sind grundsätzlich alt. oder die meisten Religionen, die meisten allgemein anerkannten Religionen sind alt. Und jetzt müssen die irgendwann noch die Kurve machen in diese neue Art der Kommunikation.
Ich glaube, es ist falsch, von Religion zu reden in dem Fall. Also weil es ist eine Splittergruppe oder ein Teil von der. Also,
genau, das ist
schwierig.
Punkt,
schwierig irgendwie.
Also aber ich, sie nehmen diese Religion als konstituierendes Merkmal für sich. Wie es ja auch viele christliche Splittergruppen und Fundamentalisten im Westen ebenso tun. Anders Breivik ja zum Beispiel auch. Der hat doch auch irgendwie, also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte den Kram, den der geschrieben hat, den konnte ich nicht zu Ende lesen, habe ich irgendwann.
Zu Ende lesen ist gut bei 1000
Seiten. Irgendwann Augenbluten bekommen, aber der hat doch auch irgendwelche, sag ich mal, alte, traditionelle Werte für sich beansprucht. Ja,
das ist ganz
erstmal egal, welche das sind.
Der ist eigentlich ganz interessant, glaube ich, um das zu verstehen, weil er lernt ja viel, so wie diese ganze Counter-Jihad islamophoben Bewegung oder sowas von der dschihadistischen Bewegung. Da hat er ja durchaus auch Bewunderung dafür gehabt, wie die das hinkriegen, diesen Kampf, und hat dann viel übernommen. Und er macht das ganz ähnlich und nochmal runtergekocht. Das heißt, was er hat, ist diese Tempelritter-Scheiße, irgendwie geiles Kreuz, tolle Rüstung und sagen, wir müssen unsere Werte verteidigen. Sagt aber auch selbst, eigentlich bin ich gar nicht groß religiös. Also er argumentiert kulturalistisch, ja. Er ist kein christlicher Fundamentalist. Die hast du auch und die sind auch anschlussfähig da dran. Aber der tiefere religiöse Gehalt oder spirituelle Gehalt ist wurscht. Du brauchst einen Begründungszusammenhang für das, was du machst. Das ist, also bei Breivik ist das extrem simpel. Im Fall von sowas wie dem Dschihadismus ist es natürlich ein bisschen komplexer, weil es eine Kontinuität gibt von Auslegungen und von Religionsbezügen und die Argumentation und die Begründung dessen, was man tut, mittels Koranstellen und alles sowas sehr viel wichtiger ist. Das brauchte Breivik nicht, aber der war auch Einzelkämpfer. Aber so ein bisschen, glaube ich,
ist so weit gekommen, ne?
Hat sein Projekt ja relativ erfolgreich durchgezogen. Und wer weiß, was da noch kommt. Also ich würde den noch nicht abschreiben. Wenn wir Pech haben, dann ist der in 15 Jahren Volksheld.
Okay, nochmal vielleicht zurück zu der Mujahedin-dschihadistischen Bewegung. Also wenn man jetzt 89, Afghanistan-Krieg ist soweit rum und wird zu einem Bürgerkrieg untereinander und zwischen den verschiedenen Gruppen, die da davor gegen die Sowjets gekämpft haben. Mhm. Dann haben wir Jugoslawienkrieg, der dann recht bald beginnt, und Tschetschenienkriege. Mhm. Und in Jugoslawien Wenn ich mich recht entsinne, ist Bosnien dann einer der Bezugspunkte für Dschihad.
Du hast, wenn wir den Brücke in die deutsche Szene kriegen wollen, hast du exemplarisch im Jugoslawienkrieg so eine Figur wie Reda Seyam. Ägypter, der nach Deutschland gekommen war und dann runtergegangen ist nach Bosnien, um dort für die Mujahedin Propaganda zu machen. So ein etwas älterer Typ schon. Und der dann irgendwann angeblich verwickelt war in Anschläge in Indonesien und sowas. Und mittlerweile, glaube ich, irgendwo auch ist in Syrien, der war eine Zeit lang in Saudi-Arabien oder sowas, aber jedenfalls nicht mehr in Deutschland ist, aber erstaunlich lange war, weil sie ihm nie wirklich was nachweisen konnten. Und das ist zum Beispiel einer der Köpfe, der angeführt wurde als jemand, der ideologisch mit beeinflusst gewesen sein soll für die Sauerlandgruppe.
Okay.
Also da kommst du dann, da kreisen wir uns so langsam näher an Deutschland dran damit, weil der Bosnienkrieg natürlich viel näher war und es deswegen schon mehr Bewegungen gab und Aktivität, die Bezug hatte dazu.
Millete Ibrahim. Shishan.
Allah, guck dir mal die Brüder an Tschetschenien an. Die kämpfen seit ungefähr 400 Jahren. 400 Jahre. Seit 400 Jahren haben die den Dschihad. Ha? Was sind sie? Alhamdulillah, mit Allahs Genehmigung und Allahs Erlaubnis sind standhaft und halten am Tawhid fest. Und guck mal, Allah erhöht sie. Die sind so wenige, aber Allah lässt sie trotzdem nicht.
Shishan, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Shishan, wir hören deine Frauen in Unterdrückung schreien. Shishan, wir sehen deine Kinder in den Trümmern weinen. Shishan, wir sind gekommen, wir lassen dich niemals allein. Shishan, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Shishan, wir hören deine Frauen in Unterdrückung schreien. Shishan, wir sehen deine Kinder in den Trümmern weinen. Shishan, wir sind gekommen, wir lassen dich niemals allein. Shishan, 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 Shishan. Wir ziehen in die Schlacht und wir kennen kein Schlaf. Wir leben in den Bergen und dort werden wir begraben. Wir fürchten nicht den Tod, denn der Tod ist unser Ziel. Wir lieben es zu schlachten und wir kriegen nie zu viel. Allah ist unser Herr und wir geben niemals auf. Denn Allah versprach uns Sieg auf dem Weg ins Feld aus. Shishan, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Shishan, wir hören deine Frauen in Unterdrückung schreien. Shishan, wir sehen deine Kinder in den Trümmern weinen. Shishan, wir sind gekommen, wir lassen dich niemals allein. Shishan, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Shishan, wir hören deine Frauen in Unterdrückung weinen. Shishan, wir sehen deine Kinder in den Trümmern weinen. Shishan, wir sind gekommen, wir lassen dich niemals allein. Shishan, Shishan, Shishan. Shishan, 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 mit Shamil Basayev zusammen im Dschihad. Schlaflose Nächte für die Russen an der Front. Von Mujahidin aus Shishan wurden sie zerbombt. Im Schutze der Wälder von Engeln umgeben, geben sie für Scharia ihr Blut und ihr Leben. Das höchste Wort Allahs, La ilaha illallah, abgeschlossen mit dem Leben und dem Wunsch der Shuhada. Shishan, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Shishan, wir hören deine Frauen in Unterdrückung schreien. Shishan, wir sehen deine Kinder in den Trümmern weinen. Shishan, wir sind gekommen, wir lassen dich niemals allein.
Shishan, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Shishan, wir hören deine Frauen in Unterdrückung schreien. Shishan, wir sehen deine Kinder in den Trümmern weinen. Shishan, wir sind gekommen, wir lassen dich niemals allein. Shishan, Shishan,
Shishan,
Shishan.
Das sind auf jeden Fall Geschwister, über die man sprechen muss, die man hochhalten muss. Die sind Vorbilder, was den Dschihad angeht. Allah sind Vorbilder. Und man muss sie unterstützen. Das ist sehr wichtig. Man muss diese Brüder unterstützen. Und ich denke, dass die Umma Tschetschenien sehr viel schuldet. Sehr, sehr viel schuldig ist. Dafür, dass sie so alleine lassen. Und guck mal, die kämpfen in Syrien, die kämpfen in Irak, die gehen überall hin, kämpfen sogar. Die gehen sogar raus. Ja, obwohl ihr Land sie oder ihre Region, wo sie wohnen, dort am nötigsten hat. Die hat am nötigsten Männer, die hat am nötigsten, dass dort Brüder sind, die dort sie unterstützen. Ja, finanziell oder mit Waffen oder körperlich, mit Blut, mit Schweiß, mit alles.
Da hast du, ist natürlich jetzt schade, in einem Podcast kann man die ganzen schönen Effekte nicht sehen. Man hört sie immer nur, also diese Liebe für Explosionen und so Lichteffekte.
Lichteffekte, der jetzt so auf den Toten kommt von oben, das Licht beleuchtet ihn golden, ne? Also den Kämpfer.
Das ist ein Thema, Todesliebe, ne? Das heißt, wir kämpfen für den Tod. Das ist was die anderen nicht haben. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Dass die Leute gerne sterben wollen. Zumindest ist das die Theorie. Praktisch ist das, glaube ich, bei jedem Einzelnen immer nochmal unterschiedlich, wenn er im Kampf ist. Dann hast du diese Befreiungsgeschichte, von der wir gerade schon gesprochen haben. Ne? Also wir kommen zu euch, um euch zu helfen bei eurem Befreiungskampf. Und dann gehen wir potenziell auch woanders hin.
Das machen aber andere auch.
Ja, aber die Sachen sind ja auch anschlussfähig.
Ja.
Ne?
Das ich meine, die Amerikaner machen das ja durchaus auch.
Ja.
Das ist so ein Diskurs. Nur nicht als Underdog halten, ne? Also das ist halt immer.
Das ist dann nicht so attraktiv, um irgendwie, wenn du gerne irgendwo kämpfen willst, mitzumachen, weil die Amerikaner haben schon ihre Armee und alles sowas da. Dann hast du immer beliebt Frauen, Kinder, die irgendwo leiden und die befreit werden müssen. Ne? Also es gibt so bestimmte Elemente, die immer so klare Marker sind für Propaganda. Wenn ich jetzt irgendwo die leidenden Kinder sehe oder die Rede ist von den armen Frauen, mit denen irgendwas gemacht wird, dann in einem Zusammenhang für geht doch los und erschießt andere Leute, dann weiß ich immer so ungefähr schon, hier sind wir in einem etwas heiklen Terrain. Und wir haben Herrn Kuspert als prominenten Sänger hier, also
Dennis Kuspert, bekannt als Deso Dog auch.
Deso Dog noch als Rapper, das wird immer gerne noch benutzt, wenn man von ihm redet. Dann war er eine Zeit lang Abu Malik, nachdem er sich schon im Knast dem Glauben zugewandt hatte.
Abu Malik, okay, und dann?
Und dann Abu Talha al-Almani, das war sein Kampfname dann.
So heißt er immer noch, wenn er lebt? Noch lebt?
So heißt er immer noch, wenn er noch lebt. Es gibt, ja, es ist so ein Stehaufmännchen, ne? Der war ja schon ein paar Mal tot und war es dann doch nicht. Und im Moment ist er anscheinend wieder tot, aber vielleicht kommt er auch nochmal zurück. Ich glaube, es gibt noch keine endgültige Bestätigung dafür, dass er tot ist.
Und er war in welchen Zeiten, für welche Phasen jetzt prägend? Vor oder nach Afghanistan? Das war jetzt Tschetschenien, das nachher?
Das ist so ein Kampflied für Tschetschenien, was ja aber auch später gemacht wurde, weil am Anfang gab es diese, diesen Einsprecher, Bilato Ibrahim oder sowas, als das Label, von dem aus das kam. Und da sind wir eigentlich in einer relativ kleinen zeitlichen Phase. Bilato Ibrahim hat sich im Herbst 2011 gegründet in Deutschland und war dann spätestens ein halbes Jahr später schon verboten.
Was ist Bilato Ibrahim?
Das ist die Religion Abrahams, was in dem Fall der Islam ist, weil der ja quasi der letzte Nachfolger der ganzen Offenbarungen Gottes war. Und war erst im Grunde auch so eine Art deutsche Basis, wenn man so will, also so ein Label. Und dann auch eine Moschee in Solingen, so eine Hinterhofmoschee, so eine kleine. Und da hat sich ganz viel zusammengesammelt. Das war Dennis Kuspert eben, der in Berlin damals schon war und schon eine wichtige Figur geworden war, der so, nachdem Pierre Vogel ihn unter die Fittiche genommen hatte, aufgrund seiner Street-Credibility und seines Charmes, den er ja durchaus hatte, zumindest für bestimmte Leute, so ein sehr glaubwürdiger Vertreter des Glaubens war und der Anwerbung von neuen Leuten. Und dann kam dazu aus Österreich der frisch entlassene Mohammed Mahmoud, Abu Usama al-Kharib, wie er sich nannte. Der war schon im Knast gewesen, weil er einen Anschlag geplant hatte. Dann kam er wieder frei und ist nach Deutschland gekommen, hat den Kuspert kennengelernt. Die haben zusammen Bilato Ibrahim gegründet, sind nach Solingen gegangen und dann sind ganz viele Leute dahin gezogen und haben diese kleine Zelle dort gebildet, die extrem viel Propaganda betrieben hat in der Zeit. Also es gibt eine große Menge an Videos, die das ganz gut nachverfolgen lässt, wie die sich so verhalten haben.
Wann war das genau? Wann wurde die? Ah, du hast vorher gesagt, mit Daten.
Ich habe gesagt, mit Daten muss man immer überprüfen. Wenn ich jetzt eine Jahreszahl sage, kann die genauso gut falsch sein. Meines Wissens ist das 2011, Herbst 2011. Im Sommer 2011 haben wir Breivik gehabt. Im Herbst 2011 hat sich Bilato Ibrahim gegründet. Und 2012 waren sie schon verboten. Die waren dann alle noch eine Zeit lang in Deutschland und peu à peu ist fast der gesamte Stamm, der damals aktiv war oder zu dieser Clique gehörte, rübergegangen. Erst Richtung Afghanistan und dann Richtung Syrien. Je nachdem, wie sich da vor Ort die Kämpfe verlagert haben. Aber das war zu einer Zeit, als es diesen Islamischen Staat zum Beispiel ja noch nicht gab.
Und da sind Sie jetzt vermutlich heute noch tätig oder haben Ihr Ziel erreicht?
Ja, genau. Dennis Kuppers, die beiden Figuren, die ich jetzt gerade erwähnt habe, sind möglicherweise beide tot. Vom Kuspert ging es so vor einem Monat, glaube ich, ungefähr rum. Und vor ein paar Tagen gab's das Gerücht, dass Abu Usama al-Kharib auch mittlerweile tot sein soll oder getroffen sein wollte. Er ist da auch so relativ, hat sich relativ hoch eingeheiratet und war, glaube ich, ein wichtiges Tier für die deutschsprachige Propaganda. Dass das war, was er im deutschsprachigen Raum auch schon vorher gemacht hat. Also Bilato Ibrahim war quasi dieses Label und die Moschee. Und es gab die globale islamische Medienfront. Als deutscher Ableger, die wurde mitbegründet von Mohammed Mahmoud und eine Zeit lang betrieben. Dann war er im Knast, dann hat es jemand anders übernommen, der eigentlich ein V-Mann war. Dann kam der Mahmoud wieder. Das muss man ja immer mitbedenken, wenn man über diese Szenen redet. Ne? Wir wissen das vom NSU jetzt ganz gut, aber du kannst ja annehmen, dass in allen sogenannten extremistischen Gruppierungen oder Szenen im deutschen Raum du relativ viel Verfassungsschutzaktivität mit drinne hast. Das heißt, du weißt immer nie, wer hat das jetzt eigentlich gemacht und wer hat was finanziert. Also in dem Fall wurden halt die Server der globalen islamischen Medienfront letztlich von deutschem Staatsgeld mitbezahlt.
Hätte mich auch jetzt gewundert.
Aber das ist eine Phase, wo du eine ziemliche, finde ich, so vom Anschauen, Radikalisierung hast, schon im Hinblick auf das, was wir heute Islamischen Staat nennen, auch so flaggenmäßig und von der Ausrüstung und wie für den Dschihad geworben wurde. Das ist eine andere Qualität als vorher in Sachen. Das waren vereinzeltere Typen, die vorher irgendwo aktiv waren und die waren alle auch potenziell immer ein bisschen lächerlicher, würde ich jetzt sagen. Also du hast diesen Fall von, an den erinnert sich heute vielleicht kaum noch jemand, Bekai Harrach, Der war in den Jahren vorher, hat der so für Al-Qaida noch gesprochen, als deutsche Vertretungsperson. Und über den haben sich alle lustig gemacht mit seinen Videos, weil der so abgebrochenes Mathematikstudium, und der hat dann versucht, das Verhältnis von Al-Qaida und dem Westen mit einer Kurvendiskussion zu erklären, welche Kurve gerade ansteigt und welche runtergeht. Also auch grafisch, das hast du dann in diesem Video gesehen, wie dann so diese Kurven sich gezeichnet haben, und hat so gesagt, der Dschihad kommt nach Deutschland, aber Kiel bleibt verschont, dafür stehe ich mit meinem Namen, und lauter so seltsame Dinge. Und deswegen konnte man den immer gut abtun als so skurrilen Typen.
Beratertyp halt in der Kurve und erklärt alles seine, mit dem PowerPoint. Und der wurde nicht ernst genommen, oder, also warum?
Der wurde, naja, du hast ja dieses prekäre Verhältnis. Ich glaube, man konnte sich medial über den total gut lustig machen. Gerade so erst aufgetreten ist in so typischer Vermummungsuniform mit Waffe in der Hand, und im nächsten Video stand er dann aber mit einer Krawatte und einem Anzug vor einem roten Vorhang, als ob er irgendwie bei so einer Konfirmation sprechen würde oder sowas, und hat sich sehr bemüht, auch dem quasi die Propaganda dem deutschen Volk zu vermitteln, also zu sagen, da werden doch Steuergelder verschwendet in Afghanistan und sowas, zieht euch doch zurück und so. Und andererseits hast du natürlich immer auch die so Verfassungsschutz und BKA und diese ganzen Stellen und Innenministerium, die sagen, wir nehmen das ernst und wir verfolgen das. Das müssen sie ja auch, weil wenn was passiert, was sollen sie sonst tun? Aber mit so jemand wie Kuspert war, glaube ich, eine wesentlich faszinierende Figur, wesentlich faszinierende Figur, weil er mehr Charisma hatte, und leichter so als, weniger leicht als so irre abzutun war. Mhm. Und das hat auch gewirkt. Die haben halt enormen Zulauf gekriegt in der Zeit.
Zulauf heißt dann wirklich, ja, Leute, die dann auch dahin gefahren sind, oder heißt Zulauf irgendwie allgemeine Sympathisanten erstmal?
Ja, beides. Also einerseits war es eine Konzentration von Leuten, die vor Ort waren, was wichtig ist für die letztliche Radikalisierung, weil die wenigsten fahren jetzt einfach mal, nachdem sie ein paar YouTube-Videos gesehen haben, rüber. Also du musst schon ein bisschen persönlichen Kontakt gehabt haben irgendwo. Aber was Verbreitung angeht, von Ideen oder so Propaganda gehalten, war ja auch im Internet sehr wichtig. Das sind so zwei Bereiche, die glaube ich, sich verzahnen und miteinander arbeiten, sehr gut.
So, jetzt haben wir den Anfang dieser Zelle in Solingen. Wie ging es dann weiter? Also die haben ihren, gab es mehrere, oder ist diese eine immer weiter an Einfluss gewachsen?
Die hat ja selber gar nicht lange bestanden.
Ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass die sich nach dem Verbot ihrer Zelle sagen, ah Mist, jetzt müssen wir ein Startup gründen und was anderes machen, oder?
Also in der Regel läuft es andersrum. Aber nicht unbedingt. Aber zumindest bei der Szene läuft es da nicht in der Richtung. Ich glaube, man hat eine Zeit lang im Untergrund weitergearbeitet, weil die Netzwerke hast du ja eh schon, und peu à peu sind Leute rübergegangen. Das ist so in diesen, du hast ja so eine Spirale, das hast du ja überall von Radikalisierung. Du fängst an zu sprechen, zu reden und zu sagen, man muss doch und der Glauben und hier geht's ja eh nicht. Und der ganze Unglaube hier und das Verderben und so weiter. Und da gibt's unsere Geschwister woanders in diesem Gesamtzusammenhang, in der Umma, die leiden und wo Krieg ist, für die man spenden muss, die man unterstützen muss. Du hast den dschihadistischen Diskurs und den musst du irgendwann beglaubigen, indem du da auch hingehst. Du kannst jetzt nicht ewig sitzen bleiben in Deutschland und sagen, ja, da muss man kämpfen und selber nichts tun. Und das hat die peu à peu alle rüber. Auf ihren Wegen jeweils. So beim Kuspert weiß ich es nicht genau, der ist, glaube ich, relativ unbeschadet, der ist einfach irgendwann abgehauen. Der hatte ja auch seine Geschichte mit Hausdurchsuchung und alles sowas. Ist ja nicht so, dass er vorher nicht drangsaliert worden wäre. Und ist dann aber irgendwie darüber. Abu Usama al-Kharib war eine etwas kompliziertere Geschichte. Der hat auch beschlossen, in den Kampf rüberzugehen, hat dann ein bombastisches Video veröffentlicht mit dem Titel Die Staatsbürgerschaft der Kreuzzügler ist unter meinen Füßen, in der er seinen Pass verbrannt hat und mit den Füßen in Clarks drauf rumgetreten hat, mit so einer umgeschnallten Maschinenpistole irgendwo in einer Ruine, wahrscheinlich in Libyen oder in der Türkei.
Können wir das bitte gucken?
Wir können uns das angucken. Ich hab das da.
Allah Azza wa Jal sagt, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف أمة die jemals für die Menschen herausgebracht wurde. Ihr gebetet das Gute und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. So sind die Muslime eine Umma, eine Nation, ein Volk. Und wir haben von Anfang an unsere Lossagung von den Kuffar und von den Mushrikin und von den Tawarit und Kreuzzügler und ihre Völker und ihre Staatsbürgern und ihre Staatsbürgerschaften und alles, was ihren falschen Weg und ihre falsche Ideologie ausmacht, losgesagt. Wir haben stets zu ihnen gesagt, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Das ist die Mille von Ibrahim alayhi salam. Das ist Mille zu Ibrahim, nach der wir unsere Jama'a benannt haben. Und dies erfordert die Feindschaft, die offensichtliche Feindschaft und Hass für immer gegen die Kuffar, gegen die Mushrikin, gegen falsche Ideologien, gegen ihre falschen Systeme, gegen ihre verlogene Demokratie und gegen ihre verlogenen Systeme und ihren verlogenen Wege und Methoden. Und deshalb verkünde ich es klar und deutlich, ich bin kein Österreicher. Ich bin kein Österreicher. Ich bin ein Muslim und gehöre dieser Umma einzig an. Mehr nicht. Und deswegen, ab diesem Tag erkläre ich meine Lossagung von der österreichischen Staatsbürgerschaft. Und ab diesem Tag gehöre ich der österreichischen Nation nicht mehr an. Ich bin ein Muslim, ein Muwahid, ein Mujahid und kein Angehöriger dieser AIDS-verseuchten Gesellschaften. Ich bin ein Mujahid, der danach strebt, bi'idhnillahi azza wa jal, diese Systeme und diese Demokratie und dieser Laizismus und diese Hunde zu vernichten und abzuschlachten. Und deswegen erkläre ich klar und deutlich, dass ich ein Muslim, ein Muwahid bin. Und ich möchte ab diesem Zeitpunkt nicht, dass ich als österreichischer Staatsbürger genannt werde. Denn ich bin ein Muslim. Ich wurde geboren als Muslim.
Wir sehen diesen Mann in irgendeinem Hinterhof stehen mit seinem MP, mit diesen Gummischuhen. Und er trampelt auf seinem Pass rum, als hätte ihm den jemand aufgezwungen, oder? Also, den muss man sich doch holen.
Ja, aber die Staatsbürgerschaft wird ihm natürlich aufgezwungen.
Ja,
ne?
Ja, okay.
Insofern stimmt das schon ein bisschen. Ja. Gleichzeitig hat's was Seltsames.
Und er zündet den dann an.
Er reißt ihn erst in Stücke, was sich als schwieriger herausstellt, glaube ich, als er dachte, weil er doch recht dick ist und sowas. Das heißt, er arbeitet so ein bisschen, den in Stückchen zu kriegen. Und dann zündet er den so an und dann brennt er da am Boden in so einem Häufchen vor sich hin und dann tritt er noch so ein bisschen drauf rum und sagt irgendwie wuhuhu.
Und zwischendrin werden immer Explosionen rein. Also
dann kommt wieder neue Explosionen und dann kommt 9/11 rein und dann kommt London rein, Bilder, und du siehst Dennis Kuspert, wie er am Stephansdom so guckt. Also die ganze, da wird am Schluss dann noch die Drohung ausgesprochen, sozusagen. Wir kommen, und wenn nicht wir kommen, dann kommen unsere Kinder und sie werden das Feuer in eure Länder tragen. Das heißt, der ist schon voll drin in diesem Terrordiskurs und spiegelt den zurück. Das ist interessant an dem Video, weil er versucht, genau dem Bild zu entsprechen, des bösen islamistischen Terroristen, was der Westen vorher entworfen hat. Das ist so eine Komplizenschaft in der Propaganda, dass er sagt, ja, also du hast so diese Geste drin, so wollt ihr uns sehen, okay, so sind wir auch und wir werden euch fertig machen. Mhm. Und das, finde ich, ist ein relativ intelligenter Move.
Es ist eine Art Aneignung des Feindbildes, oder? Also es ist als Strategie. Die sagen, wir sind so und so, also sind wir es auch, hallo. Also und nehmen das auch so auf und spiegeln es zurück.
Ja, und das passiert auch auf der ästhetischen Ebene mit den Effekten, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen.
Aber jetzt hat der gute Mann ja erstmal ein Ausreiseproblem, oder?
Er ist ja schon ausgereist.
Nicht ganz. Er hatte tatsächlich ein Problem, weil was er danach gemacht hat, nachdem er seinen Pass verbrannt hat, ist sich einen gefälschten Pass besorgen, um über die Grenze nach Syrien zu kommen. Und da haben sie ihn geschnappt. Und dann ist er in den Knast gewandert. Dann saß er in der Türkei im Knast, was nicht so angenehm ist, glaube ich. Hat dann zwischendurch auch mal geäußert, er würde eigentlich gerne wieder zurück in den österreichischen Knast. Was auch so eine ganz eigene Ironie hat.
Nach dem Video.
Nach dem Video, ja. Das haben sie ihm nicht erlaubt. Und irgendwann hat die Türkei ihn wieder rausgelassen. Und dann ist er nach Syrien gegangen.
Okay.
Und dann war er da. Und hat von dort aus weitergearbeitet. Und schöne weitere Propagandavideos gemacht zusammen mit Dennis Guspert.
Also diese Videos, ja, das ist schon, also man sieht so ein bisschen die Hand, also bei dem Video noch, die haben offenbar bessere Video-Effekt-Tools als Kameras. Also das Video selber ist relativ schlechte Video, oder verhältnismäßig schlechte Videoqualität. Die Effekte und die Video-Effekte sind auf jeden Fall das Werk von Leuten, die mit so einer Software umgehen können.
Oder die zumindest irgendwo sich ein Effekt-Pack runtergeladen haben. Also die sind jetzt auch noch nicht so wahnsinnig.
Nein, klar, das ist jetzt nicht irgendwie George Lucas oder so. Und das ist auch jedes Mal die gleiche Explosion, die da irgendwie reinfließt. Aber da weiß schon jemand, wie man klickt. Das sieht jetzt nicht aus wie mit Microsoft Paint gemacht.
Ja, so. Ja. Also du hast jetzt das Video, was wir vorhin gesehen haben, oder so das, was die neueren Videos des Islamischen Staates, da hast du es dann im vollen Paket. Du hast HD-Filmaufnahmen, du hast Inszenierung, du hast vorher geplant, was wo, da werden Sachen mit mehreren Kameras aus verschiedenen Perspektiven gefilmt. Das Ganze wird extrem mit Effekten überarbeitet. Also da hast du teilweise sehr, sehr hochwertige Produktionen. Und das ist so ein bisschen auf dem Weg dahin. Du siehst auch seinen Stress. Der hat irgendwie eine Weile nicht geschlafen und weiß irgendwie, steht da nervös in dieser Ruine rum und hat Angst, dass irgendjemand kommt und ihn sieht, wie er vor der Kamera mit dem Maschinengewehr rumspielt.
Wenn Mama das sieht. Okay, das war diese Clique. Wie ging es weiter?
Ich mag ja diese ganzen einzelnen Figuren. Also für mich ist das so der Kernbereich, weil ich von denen so viel gesehen habe. Und in der Zeit, in der ich so mit Kollegen an dem Material gearbeitet habe, wir haben viel kopiert. Also wir haben versucht, die auch nachzuspielen. So. Du verstehst die Leute ja besser, wenn du sie so nachspielst. Und entwickelt so Sympathien und Antipathien. Und dann war das irgendwann halt immer so die Jungs. Ne? Ja. Das ist so diese Jungs-Clique und irgendwie interessiert sich auch immer, ah, was ist mit dem jetzt gerade und so. Und von den Jungs hattest du den Kuspert und den Mammut, das waren so die Alpha-Tierchen, die dort waren. Und eine Etage tiefer war Hasan Keskin, Abu Abdullah, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Der war so ein ganz freundlicher, aufgeweckter, relativ schneller, langhaariger, sympathischer Typ war. Und der hat den Laden quasi so noch weiter gemacht, nachdem die weg waren. Das ist einer der wenigen, die mit zurückgeblieben sind und tatsächlich immer noch in Deutschland ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob er im Moment gerade im Knast ist. Aber der Stamm, der in Deutschland geblieben ist, hat halt, da machst du unter anderem Namen weiter. Ne? Der Grund ist halt ein neues Label. Wie hießen die denn? Tawid Germany war dann quasi die Nachfolgeorganisation, bis die wieder verboten wurde. Und dann gab es so ein paar etwas anrüchigere Hilfsorganisationen, einerseits für muslimische Gefangene und also andererseits
Repression,
eben,
weil die dann Repression abbekommen haben und dann haben sie hier Hilfsorganisationen gemacht,
genau,
um den Leuten im Knast.
Wie man das so macht, das machen die anderen ja auch. Ne? Da werden irgendwie deine Kampfgeschwister werden eingebuchtet und dann machst du eine Organisation, die irgendwie den Kontakt hält, die dir irgendwie mit Schriften versorgt, wo du Sachen spenden kannst und sowas und gleichzeitig dann Spenden für Syrien oder für den Krieg, worüber auch so Propaganda gelaufen ist.
So, jetzt sind die Jungs in Syrien. Ihr habt dann bei eurer Theaterarbeit eigentlich so wirklich die Biografien verfolgt und geguckt und den.
Ein bisschen. Also zumindest versucht auf diesem bei den Einzelnen zu bleiben. Ich finde, das ist einerseits natürlich immer leichter, als intelligent große Zusammenhänge abzuhandeln, weil das alles wesentlich komplexer ist und du stehst ja so gerade im Theater ja immer unter dem Zwang, das irgendwie auch verdaubar zu machen. Und andererseits finde ich dieses Motiv von Subjektivität, also die, was ich jetzt so sagen würde, so eine Privatisierung des Politischen, und das betrifft nicht nur den Dschihadismus in Deutschland, sondern alle anderen Bereiche auch, ganz interessant. Das heißt, du bist alleine zu Hause, du guckst dir diese Videos an, sie sprechen dich an, und das hat irgendwas mit deinem eigenen Lebensvollzug zu tun, aber ganz viel vollzieht sich, glaube ich, erstmal in dieser privaten Blase. Du kannst auch auf eine gewisse Art und Weise auf der medialen Ebene ja aktiv werden. Du kannst mit Leuten kommunizieren über Foren, du kannst über einen Twitter-Account oder sowas. Es gibt ja tatsächlich diesen Internetaktivismus und auch den Internet-Dschihadismus von Leuten, die einfach immer nur groß tun im Netz, ohne wirklich was zu tun. Mhm. Und wo so die Sicherheitsbehörden halt auch total Schwierigkeiten haben, damit einzuschätzen, meint ihr das jetzt ernst oder nicht? Also sind das nur Leute, die Aufmerksamkeit wollen, oder sind es Leute, die wirklich was machen wollen? Und wann merkt man überhaupt, wo das eine in das andere übergeht? Und das finde ich sehr spannend, als eine Entwicklung politischer Praxis in Zeiten von Internetkommunikation.
Haben wir ein Beispiel dabei für, sag ich mal, vielleicht einen weniger glaubwürdigen Vertreter seiner Zunft?
Einen weniger glaubwürdigen Vertreter. Naja, wir könnten uns anschauen, es gab diesen Fall, es war auch ein österreichischer Junge, ich glaube, er hieß Stefan oder Sebastian oder sowas, Abu Muqtail war sein Kampfname, der aus Wien rübergegangen war und so eine Botschaft gesendet hat, und der ist irgendwann wieder zurückgekommen und hat sich der Polizei gestellt, weil es dann beim Islamischen Staat nicht so geil war, glaube ich, wie er sich das vorgestellt hat. Und es gibt so eine kleine Videobotschaft von ihm, wo du diese, sagen wir mal, Ratlosigkeit von jemandem, der nicht auf der geschulten Führungsebene oder auf der Alpha-Ebene unterwegs ist und argumentieren kann und versucht, andere Leute zu aktivieren, sondern der aufgrund eines vielleicht nicht ganz geklärten Bedürfnisses dahingegangen ist, selber nicht gut erklären könnte, warum eigentlich, und dann mit einer Realität konfrontiert ist. Und das siehst du alles in diesem Video so ein bisschen, oder kannst du ihm das anhören. Wir können da mal kurz reinhören. Das war eingebettet, gehen wir ins Zurück. Müsste bei Vorträgen und Botschaften drin sein. Abu Muqtail al-Almani. Eingebettet in ein umfangreicheres Video mit Schlachtszenen. Schlachten ist auch so ein Ding, was relativ wichtig ist. Dann werden immer Tiere geschlachtet irgendwo und dann wird diese ganze Schächtung gezeigt und sowas. Und dann kannst du diese Parallele ziehen, die der Islamische Staat dann in letzter Konsequenz ja wirklich propagandamäßig auch die ganze Zeit gezogen hat, indem einfach die Feinde auch geschlachtet werden.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Dien. Ich bin hier im Dawlat al-Khilaf Islamiyya in Walad Raqqa. Und wir haben uns heute hier versammelt, um die Schafe hier zu schlachten. Und ich will euch dazu einladen, auch die Kuffar zu schlachten in Darul Kufa. Ikhwan, kommt zum Islamischen Staat, nur hier findet die Ehre. Nur in Scham werdet die Ehre finden. Und Wallahi, nur hier findet die Ehre. In Darul Kufa, ihr werdet nur erniedrigt, meine lieben Geschwister. Ihr könnt euch nicht sicher sein, dass es halal ist. Ihr könnt euch nicht sicher sein. Diese Muslime dort in Darul Kufa, Auzu billahi Ikhwan, kommt her, meine lieben Geschwister. Kommt alle her, wie ihr seht, hier wird alles halal geschlachtet. Allahu Akbar. Diese Brüder hier, sie schlachten. Ich lade euch dazu ein, auch herzukommen und zu schlachten, die Kufa zu schlachten.
Und das war's. Das ist alles, was sie aus ihm rausgekriegt haben an verwertbarem Propagandamaterial. Und du merkst so ein bisschen, du kommst da, also so stelle ich mir das vor, ne? Und ich finde diese Fantasien aber ganz interessant. Du kommst da irgendwie rüber, hast diese ganze Reise gemacht, hast diese Bilder im Kopf, da ist ja ganz viel auch Gemeinschaft, was immer propagiert wird, und dass alle Leute sind auch sehr glücklich, dass sie da sind, und die lächeln immer alle und sagen, hier, Geschwister und sowas. Und dann stellen die dich da hin und sagen, hier, komm, hier wird er geschlachtet, jetzt sag mal was, damit die anderen auch kommen.
Stell dich mal in die Metzgerei und sag mal, hey, hier wird geschlachtet. Am
Ende drehst du Werbevideos für eine Metzger an der Ecke.
Ja, und du weißt ja nicht genau, wie, also sehr viel wird ja nicht gezeigt, ne? Also gibt es ja eine Drohung dahinter. Ja. Wenn du das nicht machst, dann so und so oder so. Also ganz viel, du hast ja auch Kanonenfutter in so einem Krieg. Da steigen ja jetzt nicht alle irgendwie auf die nächste Führungsebene auf oder sowas. Du brauchst Leute, die sich selber in die Luft springen. Du brauchst Leute, die vielleicht dann aber kurz vorher feststellen, eigentlich hatte ich das gar nicht vor. Ich dachte, ich bin da irgendwie cool mit den Jungs unterwegs und wir kämpfen und es ist so ein Abenteuerspiel. Und jetzt sagen die zu dir, hier setz dich doch in das Auto, fahr das dahin und dann fliegst du in die Luft und das war's. Und das ist vielleicht der Moment, wo du rausfindest, dass das gar nicht das ist, was du eigentlich wolltest, wonach du nicht gesehen hast, aber dann steckst du drin. Du kannst auch nicht einfach weg. Weil das ist nicht, wird nicht gutiert. Die Flucht
der aus dem Staat. Wird nicht so.
Nein, so, ist nicht wirklich.
Ist nicht beliebt vorgesehen.
Dort. Nein, ist nicht vorgesehen. Ist ja auch eine Sünde. Da gibt's auch die passenden Pamphlete dann dazu. Und dann stellen die dich dann in dieses Schlachthaus rein und sagen, nun sag doch mal und sei freundlich und sag den Leuten, hier ist alles gut und warum sie hierher kommen sollen. Und es fällt ihm nichts ein, außer zu sagen,
hey, hier wird geschlachtet, schlachtet doch auch die Kuffer.
Hier findet ihr Ehre. Das ist das einzig Positive, was er sagen kann. Und dann wiederholt er das dreimal und noch ein viertes Mal oder sowas, weil er nichts anderes weiß. Und das ist so ein Hinweis darauf, glaube ich, auf dieses ganz diffuse Gefühl. Also, was ich in diesem Begriff von Ehre dann vielleicht kristallisieren kann. Das ist einerseits ein propagandistischer Move, der schon vorher gemacht wurde, dass du so einen Ehrbegriff hast, der eher vielleicht was mit Familie und mit Männlichkeit und sowas zu tun hatte, aber gar nicht so eine Rolle spielt für den Islam und den vermischt hast mit der Theologie, zu einer Soße zusammengerührt hat, um die Leute zum Kämpfen zu ermutigen. Und andererseits ist das so ein Begriff, in dem sich dann kondensieren kann, dass du was tust, was gut und sinnvoll ist. Und das ist, glaube ich, ein Bereich, das hast du auch in so anderen Schriften wie von Erik Breininger, der noch vor Breivik quasi so der deutsche Vorzeigedschihadist war für eine Zeit lang, bis er dann bei einem Angriff umgekommen ist, dass du rauslesen kannst aus dem, was die Leute sagen oder schreiben, dass das Angebot an Sinn und an klarer Orientierung, dass du plötzlich weißt, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht, und was kann ich tun, das einen Unterschied macht, ein wahnsinniger Reiz ist, ein Anreiz ist. Die Bundeswehr mag sich jetzt bemühen, den auch zu propagieren, aber in der Form bringen die den nicht.
Das finde ich sehr schön, dass du da darauf ansprichst. Wir haben jetzt diese Bundeswehrkampagne gerade in Deutschland laufen, mach was wirklich zählt, ist eigentlich sehr interessant, weil die ja schon an etwas sehr Ähnliches appellieren. Ja, die sagen jetzt, die kommen jetzt.
Kameradschaft nicht. Und was tun.
Genau.
Und so eine.
Im Kern ist es genau das Gleiche.
Und auch so ein, auch zum ersten, oder was heißt zum ersten Mal, auch mutig damit umgehen, dass das da nicht unbedingt gemütlich ist. Ja, also die. Das hat die Bundeswehr schon nie verheimlichen können, dass bei ihnen mit dem Sofa irgendwie nicht ganz so bequem ist. Aber jetzt in dieser neuen Kampagne habe ich den Eindruck, dass sie so schon sagen, so, ja, wenn du was, hier muss ich auch mal die Finger dreckig machen, ne? Aber du hast dafür das gute Gefühl.
Aber ist es nicht so eine Virilität von, du kannst ja nicht Tee trinken und abwarten, sondern du musst da dieses.
Ja, und oder dieses, wir kämpfen dafür, dass sie auch gegen uns sein können. Ne? Also das ist ja genau, das spricht ja genau auf diesen Freiheitsaspekt an. Ne? Wir sind die Freiheitskämpfer, denen.
Das ist der ideologische Unterschied. Also ich glaube, sie versuchen viel quasi sowas wie dem Islamischen Staat Konkurrenz machen zu können in dem Angebot, was sie tun. Und sowas wie wir kämpfen dafür, dass ihr auch gegen uns sein könnt, ist quasi die ideologische Bemäntelung, die sagt, es ist aber schon ein Unterschied, weil ihr seid dann auf der guten Seite.
Genau, bei uns seid ihr bei den Guten, bei den anderen ja nicht.
Ja, aber dieses an die Grenzen gehen, also das Limit, was immer wieder angesprochen wird, das ist ganz zentrale Strategie in dieser Kampagne und das soll ein Appeal machen. Ne? Also das ist quasi nicht die unbequeme Wahrheit, als solche kann man sie vermarkten, aber eigentlich ist es genau dieses Versprechen von Schweiß,
Blut.
Sich fühlen, in der Kameradschaft, an die eigene Grenze gehen, darüber hinaus, das heißt auch tatsächlich sich selbst ja irgendwie finden oder kennenlernen. Ne? Wenn du über deine Grenze gehst, dann weißt du zumindest, dass es die gab. Das heißt, dass du auch irgendwo aufhörst, dass es dich also überhaupt gibt. Ist vielleicht ein bisschen philosophisch in dem Zusammenhang, aber ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Geschichte ist bei all dem. Dass die eigene, dieses Gefühl von Ohnmacht und Bedeutungslosigkeit, was ich auch habe, was ich total gut verstehen kann, was, glaube ich, sehr viele Leute haben, durch so ein Versprechen ersetzt werden kann. Plötzlich weiß ich, ich bin da und ich habe sogar noch einen Zweck. Und ich kann für diesen Zweck auch funktionieren. Das ist aber potenziell auf die lange Sicht, glaube ich, attraktiver, wenn sie es auch noch mit so einer revolutionären Rhetorik verbindet. Das heißt, wenn du nicht für die Sicherung des Bestehenden kämpfst, sondern für die Schaffung von was Neuem.
Also könnte man der Bundeswehr ja mal nahelegen in ihrer Kampagne. Hey, werb doch mal für die Revolution.
Die, ich glaube, es ist noch nicht raus, aber es gab im Sommer diesen Jahres war die Vorankündigung für das neue Weißbuch der Bundeswehr raus. Und da definieren sie das Einsatzgebiet, das zukünftige Einsatzgebiet der Bundeswehr als einen Krisenbogen, der von der Ukraine über den Nahen Osten bis zum Maghreb reicht. Das heißt quasi so die ganzen Landaußengrenzen der EU eigentlich, die
Bundeswehr. Eigentlich, genau, so der Krisenbogen.
Die EU-Hauptarmee oder sowas. Mhm. Und da gehen sie genau diese Fronten auch dieses dschihadistischen Kampfes lang. Das heißt, das Kampfgebiet der Bundeswehr ist identisch letztlich mit dem dschihadistischen Kampfgebiet auf eine gewisse Art und Weise. Wenn man die Ukraine jetzt mal rauslässt, da ist der Konflikt.
Es wäre jetzt auch erstaunlich, wenn die Bundeswehr ausgerechnet in diesen Zeiten woanders kämpfen würde, aber.
Das stimmt. Aber da so, ich finde diese, ich mag Parallelitäten, glaube ich, zwischen Sachen, die eigentlich sehr unterschiedlich sind oder sein sollen, um so die Angebote zu vergleichen. So, wenn ich jetzt die Wahl habe, in dieser pluralistischen Gesellschaft, in der ich sowieso ständig wählen muss, weil das meine Existenzform ist, was wähle ich denn dann, wenn ich nun gerne kämpfen will? Gehe ich zu denen, okay, vielleicht lerne ich die gleichen Landschaften kennen, dann muss ich mich, ich mache dann auch noch die gleichen Sachen. Was ist dann das Ausschlaggebende, um mich zu entscheiden? Warum gehe ich lieber dorthin und nicht dahin? Und das hat natürlich bei vielen, ich glaube, bei vielen im deutschen Dschihadismus mit dem sogenannten migrantischen Hintergrund zu tun, also mit einer Erfahrung davon, nicht ganz dazu zu gehören oder irgendwie auch noch so kulturell so komisch schräg drin zu hängen und das auch immer zurückgespiegelt zu bekommen. Und noch interessanter ist es bei den deutschen Konvertiten, die das nicht haben, also wo das als Erklärung auch nicht ausreicht. Also was bringt einen guten Deutschen, wie zum Beispiel diesen Erik Breininger, dazu zu sagen, endlich treffe ich jemanden, der mir ganz klar sagen kann, was richtig und was falsch ist. Der geht dann auch noch los und befragt seinen Religionslehrer, sagt, wie ist das denn mit dem Paradies? Und der kann nicht eindeutig sagen, ja, das gibt es Paradies oder nein, es gibt es Paradies nicht, sondern der windet sich so rum. Und damit ist er raus aus dem Spiel. Sondern da gehst du lieber zu denen, die sagen können, ja, nein, und nach 3 Monaten ist er auf dem Weg nach Ägypten. Das heißt, du hast ein enormes Defizit da. Der muss das so sehr vermisst haben, dass er total schnell abgeht und dann irgendwo jahrelang in Afghanistan in irgendeinem Ausbildungscamp hockt, wo er keine Sau versteht, weil die alle nicht Deutsch sprechen und er so schlecht Englisch spricht und die auch und das trotzdem durchhält, weil es besser ist. Oder weil du an irgendeinem Punkt nicht mehr zurück kannst. Oder beides. Das ist der Punkt, glaube ich, der mich interessiert, weil da wir an irgendeinem Moment, wenn ich der Spur folge, erfahre ich was darüber, wie es hier ist. Oder wie mein Leben ist oder wie meine Gesellschaft ist. Dann komme ich raus aus diesem die da und wir hier und dieser ganzen Kriegs- und Kampfrhetorik. Aber ich führe euch jetzt vielleicht in diffizile Gefilde.
Ich denke, dass du diesmal, das ist natürlich jetzt, wir haben ja den Podcast nicht vereinbart nach Paris, sondern davor und wollten das in ganzer Ruhe besprechen, was wir auch jetzt machen ohne Paris, aber ist natürlich jetzt so eine zentrale Frage. Jetzt gibt es so verschiedene Varianten, wie reagieren wir darauf? Ne? Das eine ist so, wir werfen da Bomben drauf, das andere ist, wir machen noch mehr Totalüberwachung. Und eine Schiene wird ja sein, so, hey, wie können wir eigentlich diese Leute? Wie können wir verhindern, dass sie da irgendwie da mitmachen? Und da spielt das ja vielleicht dann doch eine Rolle, dieses wie Leute dahin das als den besseren Weg sehen als eine westliche Gesellschaft, die einfach sagen so, nö, das ist cooler für mich.
Also wenn du Menschen ja erstmal wie auch immer an den Punkt bringst, dass sie ernsthaft sagen, so, okay, ich verehre den Tod. Ich glaube, die wenigsten wissen, was das wirklich bedeutet. Ne? Das kann man wahrscheinlich schon sagen, dass das den Menschen, die so etwas sagen, dass denen das entweder sehr klar ist und sie es sagen, damit es andere glauben, oder dass die Leute, die es glauben, das aus in irgendeiner Form sich nicht ganz darüber im Klaren sind, dass das im Zweifelsfall doch eine klügere Entscheidung ist, noch ein bisschen auf diesem Planeten zu verweilen und irgendwie sein Leben jetzt nicht für so eine doch sehr wenig sinnstiftende Aktion zu geben. Aber wenn du die Menschen, wenn du halt mal eine Gruppe Menschen hast, die das zelebrieren, die das auch in so einer geschlossenen Gruppe aufrechterhalten und das jetzt als Wert stiften, als Identität stiften, empfinden in der Gruppe, dann hast du, kann ich mir vorstellen, warum halt viele Soziologen, viele Militärangehörige, warum da einfach und viele Politiker einfach mit ihrem Latein auch am Ende sind, weil du keinerlei Bezug irgendwie überhaupt dazu aufbauen kannst, wie diese Menschen denken und wie du ihnen das jemals wieder ausgeredet bekommst, oder? Hm.
Nun sind diese Menschen ja genauso Teil der Gesellschaft und irgendwie damit entstanden. Und ich weiß nicht genau, das ist vielleicht die unbeantworteste oder seltsamste Frage. Ist da irgendeine besondere Disposition oder sowas, ne? Oder kommen da ganz viele Dinge zusammen? Also mir fällt dabei ein, also einerseits, dass wir natürlich sowieso ein Problem mit dem Tod haben, gesellschaftlich, so glaube ich in der Entwicklung, in der sehr positivistischen Entwicklung der westlichen Gesellschaft hat der Tod irgendwie wenig Platz. Und dass es aber zumindest aus meiner Erfahrung auch nicht wirklich leicht ist, sich einfach daran zu freuen, dass man am Leben ist. Weil komischerweise da immer ganz viel darüber und dazu kommt, was das zu einer ziemlich komplizierten Angelegenheit macht. Und die Mittel, mit denen ich Zugriff auf diese Lebensfreude habe, zum großen Teil auch immer was kosten. Also das ist extrem verwoben mit der Art und Weise, wie all die anderen Ebenen gesellschaftlich so funktionieren. Also diese Idee, ach, ich gehe einfach durch den Wald und es ist schön und die Sonne scheint und die Tiere und alles sowas. Also diese Bambi-Idylle von Lebensfreude kriegst du ja alltagsmäßig überhaupt nicht durchgezogen. Und das hat, glaube ich, damit auch viel zu tun, zu sagen, dass in dem Moment, wo du in so eine Bejahung des Todes reingehst, kommst du aus diesem Komplex raus und was dazu noch kommt, du überwindest Angst. Wenn vorher das eigene Bedürfnis, sich am Leben zu freuen, die ganze Zeit gekoppelt ist an eine ständige Furcht davor, nicht erfolgreich zu sein, nicht den richtigen Job zu kriegen, nicht irgendwie hier da zu landen, nicht genug Freunde zu haben, nicht cool zu sein. All diese Dinge, also die zumindest ich kenne als Anforderungen oder Zumutungen, dann ist der Punkt, an dem du sagen kannst, erstens ist es ganz klar, weil ich weiß, was mein Ziel ist. Und dieses ultimative Ziel, was die größte Angst verlangt, möchte ich ansteuern und damit muss ich vor den anderen Sachen auch nicht mehr so viel Angst haben. Und das ist, glaube ich, paradoxerweise ein sehr großes Freiheitsversprechen. Das ist so die mystische Ebene von dem Ganzen. Ob das jetzt für alle, die da landen, so funktioniert, ist noch eine ganz andere Frage. Also für Abu Mukhtar, den wir gerade gehört haben, offensichtlich nicht.
Also zu sagen, okay, ich habe Zukunftsängste, ich habe Misserfolge, die mich auch irgendwie in eine Außenseiterposition der Gesellschaft bringen. Ich sehe hier auch wenig Perspektive und das macht mir Angst. Aber ich bemächtige mich dieser Angst, ich setze mich über diese Angst hinweg, dadurch, dass ich sage, okay, ich fürchte noch nicht mal den Tod, weil unter Umständen wahrscheinlich ich vor mehr weiteren Jahrzehnten in dieser Gesellschaft als Außenseiter ohne Einfluss und ohne Bedeutung eine größere Qual verspüre, als wenn ich mir dieses Leben nehme, in der Gewissheit, jetzt ein Unsterblicher geworden zu sein.
Du wirst verehrt werden als Märtyrer. Wo ich es wichtig finde, dabei festzuhalten, du musst kein Außenseiter zu sein, um ohne Einfluss und ohne Bedeutung zu sein. Das trifft auf die Mehrzahl von uns zu.
Richtig, ich habe jetzt so das Extrem gezeichnet. Mich würde noch interessieren, also natürlich so die uns alle fasziniert, denke ich, dieser Todesmut oder diese Todesbereitschaft. Aber es gibt ja auch andere ähnlich wirre, wenn auch nicht direkt mit dem eigenen Tod verbundenen Ideologien, die sich auch sehr gut halten. Ja, also wir können es jetzt nicht nur darauf zurückführen, dass du da all deinen Ängsten ein Ende bereitest. Ja? Wir haben im Vorgespräch da ein bisschen drüber gesprochen, ne? Also, Reichsbürger, ne? Die sind jetzt noch nicht ganz so weit, dass sie irgendwie zu den Waffen greifen, zumindest nicht organisiert. Aber die finden auch Zuflucht in einer Idee, die ihnen zumindest ihre aktuellen weltlichen Probleme in irgendeiner Form lindern. Ne? Viele davon haben offenbar ein Problem damit, dass sie Steuern zahlen müssten, wenn sie ein Einkommen hätten. Das bereitet ihnen Unbehagen und dann haben sie eine Theorie, die irgendwie dem gegenüber höher ist und die ist auch sehr stabil. Ja, also du brauchst nicht direkt diese Selbsttötungsbereitschaft als identitätsstiftende
Element. Nö, klar, du kannst auch Yoga machen und dich vegan ernähren und das erfüllt dann den gleichen Zweck. Das ist gleichzeitig auch noch weniger gewalttätig.
Oder aber es ist halt auch nicht die ultimative Rebellion.
da fehlt der revolutionäre Aspekt, der fehlt bei den Reichsbürgern so ein bisschen auch. Also sie reden ja sich nicht ein, aber so der eigentliche Knüppel, den man jetzt diskursiv aus dem Sack ziehen würde, ist natürlich Pegida. Also so sagen Angst, Sorge, nicht ernst genommen werden, irgendwie die eigene Depraviertheit artikulieren wollen, wie auch immer, und dann gehst du auf die Straße oder jetzt am Rande von Pegida zündest du irgendwo ein Ausländerheim an oder irgendwie sowas und tust auch was. Da gibt es auch die passenden Diskurse zu. Da gibt es sicher Unterschiede, wen was warum anspricht, die auch was damit zu tun haben, wie sehr du in die, zum Beispiel in sowas wie eine deutsche Identität reingehen willst. Also Identitätsfrage, Identitätsangebote und was man das Gefühl hat, was passt denn eher zu mir, werden da auch wichtig sein. Ich glaube, es ist letztlich eine komplizierte Geschichte, die bei jedem anders ein bisschen anders ablaufen wird. Auch was den Unterschied angeht zwischen so Führungsfiguren, die einfach eine Möglichkeit wittern, in diesem Bereich aufzusteigen und eine Gefolgschaft zu haben und eben dieses Bedürfnis von Anführer sein dort zu befriedigen.
Das gibt's auch. Also gibt's also echt so Beispiele, die so als Karrierist beim Islamischen Staat. Also so eine Art von, ich kann da was werden.
Naja,
so neue Elite, so so ein Bedürfnis, oder?
Nimm Leute wie den Kuspert oder den Mahmoud. Das sind keine Leute, die sich mit einem Bombengürtel irgendwo hinstellen und in die Luft sprengen. Dazu sind die viel zu wichtig. Das mag irgendwie, da mag Dennis Kuspert noch 10 Naschids darüber machen, wie sehr er sich nach dem Tod sehnt und dann sowas. Mhm. Das bleibt Propaganda. Weil wenn, dann muss ihm das auf einer höheren Ebene. Der wird dann irgendwo in die Luft gesprengt, eben weil er mit bei wichtigeren Leuten waren, die gerade ein Gespräch hatten oder sowas. Aber der tut nicht das. Und du hast andere Leute, die das Zeug dazu einfach nicht haben oder die Befähigung und auch wahrscheinlich auch nicht mal das Bedürfnis dafür. Und die enden dann anders.
Hallo, ich meine Allahs. Bleiben eure Truppen, wir können euch kaum erwarten. Vernichte sie, Allah, lass uns über sie siegen. Nimm von uns im Ehren, nimm von uns im Blut. Fieser wie die Höllenhunde, dies ist eine Nachricht, doch viele werden folgen. Jetzt sind wir es warm, die Worte sind geschrieben, die Tinte ist getrocknet, das Urteil ist gesprochen. Bis zum letzten Tag, euer Ende nährt sich, verkuppelte Soldaten, gerne in eurer Heimat, der Verzweiflung nah.
Augen ging verloren, Körper ohne Beine, wir wollen euer Blut, es schmeckt so wunderbar. An euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisa Bilila, das Feuer ist entzündet, wir werden euch verbrennen, erschlagen und ersticken, Al-Wala, Al-Bara, gekommen um zu schlachten, beseitigen Kuffar, Bomben fallen auf uns, das bestärkt unseren Iman, schwarze Maskenmänner, Akida Shafi Messer, Köpfe sind am Rollen, wir schlachten für Allah, Gesichter sind verstümmelt, blutverspritzte Wände, Gewinse und Geheule, der Terror ist da, an euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen, wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut, Fisa Bilila, in Frankreich folgen Taten, die deutschen Schläfer warten, die Brüder operieren, terrorisieren die Kuffar, der Krieg hat erst begonnen, Blut haben wir gerochen, die schwarzen Flaggen kommen mit der Bär bis nach Scham. Rache für den Gesandten und für unsere Schwestern, für unsere edlen Brüder und alle Schuhada. Lass davon mit Sprengstoff, liebevoller Abschied. Mutter sei nicht traurig, dein Sohn Rasulallah. An euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah. Lass uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisa Bilila, Allah hat euch gerufen, kein Weg geht mehr nach draußen. Tanken voll Benzin, also Bruder, gebe Gas. Dein Nachbar ist ein Käfer, beleidigt den Gesandten. Nimm ein großes Messer, gib ihm sein Halal. Bruder, sei nicht traurig, aber ich musste gehen. Auch wenn du in Europa bist, mache dein Dschihad. Allah wird dich belohnen, setz den Dreckigen ein Ende. Al-Jannah ist geöffnet, du bist mit dem Gas. Euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah. Lass uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisa Bilila, wir haben nur ein Leben und Allah hat gegeben. Die Zeit, sie ist am Laufen, also Brüder, schenkt euch an. Taten lassen reden, die Erde ist am Beben. Wir lernen was mit Segen, eine Gabe von Allah. Wenige von wenigen, sie sterben für eine Sache. Sterben oder siegen, la ilaha illallah. Jetzt ist er gekommen, es ist nicht zu verschweigen. Jetzt ist er gekommen, wir nennen es Qital. An euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah. Lass uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisa Bilila.
Ja, also man sieht ein sehr aufwendig produziertes Video, was potenziell auch auf MTV laufen könnte, oder?
Naja, ich glaube, da sind ein paar Szenen drin, die würden jetzt bei MTV.
Von der Machart, ne?
Das ist ein Musikvideo im Grunde, ja. Das ist was du prima auf dem Schulhof tauschen könntest auch, ne? Also das ist, damit kannst du ästhetische Leute beeindrucken, es ist irgendwie ein geiler Ohrwurm und es hat noch diese krassen Szenen und nimmt auch noch Bezug darauf, indem du die ganze Zeit jemandem zuschaust, der auf einem Laptop sich das Mashup der geilsten islamischer Staat-Propagandavideo und den brutalsten Szenen anschaut und der letzten Ereignisse, so ist die Charlie Hebdo-Attentate drin und alles sowas. Das heißt, es ist direkt am Puls der Zeit und operiert wieder auf diesen zwei Ebenen, die wir vorher hatten. Einerseits die Drohung zu sagen, die Schläfer kommen und wir werden euch platt machen. Also das ist quasi an die Staaten und an die Regierung gerichtet und gleichzeitig die Aufforderung an die eigenen Leute, tut was, seid Teil davon, werdet aktiv, wie so der Slogan.
Genau, ich meine, man sieht da irgendwie so westeuropäische Straßenszenen oder auch so Straßenszene New York, ne? Und dann gleichzeitig den Menschen, der diesen Gürtel anlegt oder diesen, also. Aber es ist unglaublich gut gemacht, wenn ich also so in Erinnerung habe, diese miesen Al-Qaida-Videos, die irgendwo, wo man schon merkt, dass es irgendwo mit einer schlechten Kamera vor irgendeiner Fahne wird so eine Botschaft, die keiner versteht, gesendet. Also das hat ja schon ein Potenzial, Leute zu faszinieren zumindest. Und das fand ich bei so Al-Qaida-Videos irgendwie, denkst du, okay, die sitzen in irgendeiner Höhle, haben da eine alte SD-Kamera und machen irgendwie so, rütteln mit ihren Maschinengewehren rum. Also so, das ist irgendwie.
Du hast in der Theorie ja so zwei Schienen, ne? Also das eine ist der tatsächliche Dschihad, irgendwie, wenn du den richtigen Glauben hast, mach die Hijra in das Land Darul Islam, das heißt dann Syrien oder Daesh oder sowas, also das Land, wo quasi der Islam herrscht, und dort kämpfe. Und dann gibt's die andere Ebene der Dawa, der Propaganda, die auch Teil dieses Kampfes ist. Und das haben die auf eine völlig neue Art und Weise verstanden oder ziehen das durch auf eine gewisse, ja. Das heißt, die Anwerbung von neuen Rekruten, die sie ja brauchen die ganze Zeit, weil dieser Staat muss ja auch bevölkert werden und muss verteidigt werden. Das geht, glaube ich, nicht nur mit den dort Ansässigen. Und ein anderes Verständnis dafür, dass Terror eine Mediengeschichte ist. Mhm. Also, dass das extrem über Wahrnehmungen läuft, über Präsenz und über ästhetischen, über einen gewissen ästhetischen Anspruch, den man auch erfüllt.
Dieser Zusammenschnitt hat ja jetzt noch etwas, worüber wir noch nicht so viel gesprochen haben. Auch vielleicht auch deshalb, weil ich mir das vorher noch nie so angeschaut habe. Ausschnitte aus den Videos, die doch auch sehr bekannt wurden. 2014 würde ich die ungefähr ansiedeln.
Das war jetzt 2015, ne?
Dieses Video war 2015, aber dieses mit dem Anschneiden von Kehlen und dem Anzünden von Menschen, das war, glaube ich, so, das waren 2014, oder? Vielleicht
Ende 2014 und dann 2015. Ja. Also das, was wir da drin hatten, ist das Verbrennungsvideo von dem jordanischen Piloten, Murtaza Kasesbeh, das war Januar 2015.
Okay. Der war in einen Käfig eingesperrt, irgendwo in der Wüste. Und wenn ich das recht erinnere aus den Medienberichten, wurde diese Verbrennung, das war ein sehr langes Video, ne? Also mit so einem Intro und alles irgendwie so Hollywood-Style oder so gemacht, ne?
Es ist sehr aufwendig gemacht. Also das, worüber berichtet wurde, hauptsächlich in den Medien, war nur die Tatsache, die haben den Menschen im Käfig verbrannt, ja. Und das ist so grauenvoll und eine neue Stufe von, was weiß auch ich immer, worüber man diskutieren könnte, wie man dazu kommt, zu sagen, so, das ist jetzt viel schlimmer als das vorher. Aber das ganze Video ist ganz klar dramaturgisch aufgebaut wie ein Gerichtsprozess. Das fängt an mit einer Einleitung über, es ist gerichtet auch an Jordanien und dann an die arabischen Länder, gar nicht an die westliche Öffentlichkeit, die wird so nebenher mit adressiert. Es wird über Jordanien und die Verwicklung in diese Achse des Guten und die Allianz schon im Irakkrieg und sowas geredet. Dann über die Gefangennahme des Piloten, der erste Kampfjet, den sie abgeschossen haben, das ist ja auch so ein Ereignis. Dann wird so eine fiktive Datenbank aufgemacht, das sind so aufwendige Computeranimationen, die suggerieren dann, es gäbe so einen Geheimdienst, der alle Informationen über alles hat und total digital ist und sowas, mit seinem Profilbild und den ganzen Daten über ihn. Und dann wird er als Zeuge aufgerufen, das heißt, er sitzt am Tisch in diesem orangen Overall, was ja auch so ein angeeignetes Mittel ist, was so lange bedient wurde, dass mittlerweile, glaube ich, alle mit orangen Overalls tatsächlich den Islamischen Staat assoziieren und gar nicht mehr die USA. Genau, was eigentlich gemeint war. Und erzählt die ganze Geschichte. Das heißt, er erzählt von seinem Einsatzplan, wie das gedacht war, wer daran beteiligt war, wozu das gut war, welche anderen Staaten da noch mitgeflogen sind, was die verschiedenen Basen sind, von denen geflogen wird, wie die Flugzeuge bewaffnet waren. Das wird alles immer überlagert dann von so Computeranimationen, von verschiedenen Waffen und von Flugzeugen, die irgendwo langfliegen in so 3D-Gitter-Optik. Also es sieht aus wie so ein Kriegsspiel.
Wie so diese Einleitung von der Mission oder so ähnlich.
Genau. Also so eine, das ist genau das, was du kennst aus Call of Duty oder all diesen Spielen. Exakt das wird auf einer ganz ästhetischen Ebene sofort aufgerufen. Und dann, nachdem er seine Aussage gemacht hat und noch einen Aufruf gemacht hat an quasi seine Kollegen in Jordanien und in anderen arabischen Ländern, doch nicht mehr sich an diesem unsinnigen Kampf zu beteiligen, sondern die wirklichen Feinde anzukämpfen, zum Beispiel Assad und die Aleviten oder die Juden in Israel oder alles sowas und nicht sich gegenseitig zu töten unter den Muslimen.
Sie haben ihm dann tatsächlich noch was abgerungen,
ja,
sich an dieser Propaganda zu beteiligen.
Ja, genau.
Wie haben Sie das geschafft? Also okay, das sieht man.
Das zeigt das Video nicht, möglicherweise durch ein Versprechen. Also es gibt so Berichte darüber, dass vielen Leuten, auch die an den Exekutionen teilnehmen, die ja merkwürdigerweise immer total ruhig sind oder sowas, nur gesagt haben, wir spielen das jetzt nur für das Video, aber wir machen es nicht wirklich. Und es werden auch Proben gemacht für diese aufwendig produzierten Videos wahrscheinlich, wo es tatsächlich mal durchprobiert wird. Und dann sagt man halt, wir drehen es nochmal aus einer anderen Einstellung oder sowas, aber keine Sorge, ihr kommt dann frei oder sowas. Und dann schneidet sie ihn halt wirklich die Kehle durch oder sowas. Also das könnte zum Beispiel eine Strategie sein, aber man weiß es natürlich nicht und er kann es auch nicht mehr sagen. Und nachdem er diese Position noch vertreten hat, wird ihm per Bild nochmal medial auch in so einem Mashup der Prozess gemacht, in dem Bombenopfer gezeigt werden, weil er auf einer war Aufklärer für eine Bombenmission. Und das heißt, du hast dann diese Bilder von Kindern und verschütteten Leuten, die in den Trümmern liegen, nachdem bombardiert wurde. Und dann wird geschnitten auf im Grunde so ein großes Theater, wo im Halbkreis lauter maskierte Kämpfer stehen. Das einzige Gesicht, was man überhaupt nur sieht in dem Video, ist seines. Alle anderen haben Masken auf. Und er kommt so langsam in diese Szenerie rein und schaut sich um. Und dann werden immer so Flashback-mäßig seine Bombenerinnerungen dazwischen geschnitten. Und dann kommt er in diesen Käfig rein und wird dort verbrannt. Und nachdem er verbrannt ist in dem Käfig, kommt ein großer Bagger und schüttet diesen Käfig noch mit Schutt zu. Das heißt, es wird genau das Gleiche mit ihm gemacht. So funktioniert das Video, was er vorher getan hat. Das ist dieses Bild von Gerechtigkeit, ne? So Auge um Auge. Wir tun genau das mit du, was du uns angetan hast, als Mittel im Krieg. Und danach kommt noch eine längliche Auflistung aller möglichen anderer jordanischer und auch teilweise US-amerikanischer Leute mit Namen, teilweise mit Facebook-Adressen oder mit Wohnorten auf so Karten oder sowas, auf die Preisgelder ausgesetzt sind. Das ist technisch ein extrem gut gemachtes Video.
Und hatte auch offenbar ein Drehbuch, Produzenten, ein Team. Da ist jetzt nicht irgendwie, da sind die nicht in die Wüste gegangen, haben eine Kamera draufgehalten, sondern die wussten ganz genau.
Da gibt es Schnitte drin, diese Verbrennung ist aus mindestens 5 Perspektiven mit verschiedenen Kameras gefilmt worden. Es sei denn, man glaubt jetzt Verschwörungstheorien, dass sie gefaked war und dass Effekte waren danach. Dann vielleicht nicht, aber muss man nicht unbedingt davon ausgehen. Mhm. Das ist, finde ich, nicht plausibel. Sie haben das komplett durchgeplant und gescriptet. Da war ein Regisseur dabei. Bei dem Ding. Es ist sozusagen ein Kunstwerk, wenn man will.
Und es ist nicht das einzige, also ich meine, das war ja schon jetzt wirklich voll mit Gewaltvideos, ne? Es gab diese, die anderen Bilder, die um die Welt gingen, die beiden US-amerikanischen Soldaten und auch Piloten, natürlich, klar.
Nee, es waren keine Piloten, nee. Das war es nicht.
Haben Sie denn so Entwicklungshelfer auch und so? Oder?
Nee, das waren doch.
Aber es waren auf jeden Fall zwei US-Amerikaner, die sie da von hinten, denen sie von hinten die Kehle durchgeschnitten haben, ne? Die ihr da hinknien mussten.
Kann sein, daran kann ich mich nicht erinnern. Also ich habe eine Menge Videos gesehen, wo Leuten die Kehle durchgeschnitten wurden. Aber
okay, sorry, dann waren es vielleicht andere Soldaten, aber ich meine, ich will es jetzt nicht nochmal sehen, aber das war doch der andere große Fall. Die beiden Menschen, vielleicht waren es auch keine Amerikaner, diese Bilder sind auch um die Welt gegangen, die dann da eben auf den Knien sitzen, irgendwie Augen verbunden haben und dann wird ihnen von hinten die Kehle durchgeschnitten.
War aber ist das eigentlich ein Punkt, ich glaube, die meisten Leute haben diese Videos ja nicht gesehen. Da wird da mit sehr großem Aufwand, werden sehr professionelle Videos gemacht. Und hier wird alles natürlich versucht, damit diese Videos eigentlich nicht die Adressaten erreichen. Oder Adressaten ist die Frage, an wen sich es richtet. Richtet sie an Leute, die man darüber holen will? Oder will man die Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit auch hier erreichen?
Also das Video, was wir gerade gesehen haben, der Naschid, der ist ja ganz klar an eine deutsche Öffentlichkeit gerichtet. Da ist sogar in den Videobildern deutscher Text drin. Da wird deutsche SMS getippt und alles, was ist gezielt für Deutschland produziert. Und das Verbrennungsvideo war eigentlich hauptsächlich an Jordanien gerichtet, glaube ich.
Aber die Videos, also hier kriegen sie ja keine breite Öffentlichkeit, weil die Leute die gar nicht finden und weil die sehr schnell verschwinden. Man kann sie finden natürlich. Aber ist das eine Sache, die Angst auslöst, wenn man sieht, hey, da ist ein Gegner, der mit so Propagandamitteln, aber so richtig, also wo nicht die Propaganda der Tat irgendwie, ich habe einen, also nicht nur die Terrorbilder, die natürlich eine mediale Wirkung entfalten, sondern noch man auf einer anderen Schiene eigentlich so kommt. Ist das was verängstigt oder?
Du meinst mich?
Nee, eher so staatliche Player. Ich weiß nicht genau, ob das, also
ich weiß natürlich nicht, ob die staatlichen Player Angst haben oder nicht. Das,
also,
das zieht sich meiner Wahrnehmungssituation. Mich beeindruckt es, weil diese reine Tatsache, wenn dir das früheste, weil du gerade gesagt hast, die Amerikanischen in den Kopf durchgeschnitten haben, ich erinnere mich an das Nicholas Burke Video. Das war, wann war das? 2000, 2003 oder 2004, glaube ich, sozusagen die erste Enthauptung, die durch die Welt ging, wo die auch schon dieses ewig lange, man säbelt da ewig an diesem Kopf rum, bis der endlich durch ist, hatte. Das war aber noch ganz einfach produziert. Also der wirkliche Unterschied ist ja nicht in der Anwendung der Mittel, ja, sondern auf dieser ästhetischen Ebene. Und das ist zumindest Zeichen für ein Wettrüsten, glaube ich, oder ein größeres Bewusstsein darüber, tatsächlich von Zielgruppen, und dass man Rekruten braucht auch. Also dass so ein Video nicht nur eine Waffe ist, die man gegen den Feind richtet, sondern etwas, was gleichzeitig dem Feind Angst anflößt und andere Leute fasziniert und anlockt.
Ja.
Also die Strategien werden komplexer.
So eine Doppelstrategie, und deswegen sehen diese auch diese ganzen Sachen, ob das dadurch ist, dass die Hefte auch so professionell aus, ne? Also ich glaube, das ist schon eine andere Ebene. Also von Kommunikation.
Es gibt ja auch in den deutschen dschihadistischen Diskursen, die ja auch nur einen Teil des Salafismus ausmachen, der ja nur einen verschwindend geringen Teil der muslimischen Gemeinschaft auch in Deutschland ausmacht und sowas, gibt es auch welche, die quasi anti-islamischer Staat sind, weil sie finden, das ist irgendwie schlecht für die Sache. Und da gibt es auch oft den Vorwurf, den es ja sowieso immer wieder gibt, das wäre letztlich CIA finanziert oder sowas. Und auch mit dem Argument, die Propaganda wäre so gut, das kann quasi nicht authentisch sein. Das müssen die Amerikaner gemacht haben.
Okay, also es ist eine gängige Verschwörungsideologie oder Idee ist, ja, ey, das ist so geil gemacht, das muss in Hollywood gemacht worden sein.
Ja, weil es halt wirklich so auffällig und krass unterscheidet von dem, was vorher sonst so.
Wie reagiert Al-Qaida darauf, dass sie diese blöden Höhlenvideos machen und jetzt da Islamische Staat mit so Hightech dagegen kommt? Gibt's da Reaktionen?
Ich würde vorher noch kurz mich gerne korrigieren. Es waren keine Soldaten, sondern Embedded Journalists. Ich meinte den Fall von dem Embedded Journalist James Foley, mhm, und nicht seinem Kollegen, aber dem anderen Journalisten Stephen Sutliff, wo um die sich ja jetzt auch genau diese Verschwörungstheorien ranken, dass in dem Video ja irgendwie, ja, das blutet ja gar nicht, als er nämlich in die Kehle schneidet. Da gibt es ja offensichtlich die Leute, die da noch Verschwörungstheorien zu entwickeln. Aber nehmen wir mal kurz das für bare Münze, was die Leute in dem Video beobachtet haben. Scheint tatsächlich eventuell so gewesen zu sein, dass in diesen Videos die Tötung vielleicht tatsächlich nur gestellt wurde, die Journalisten vielleicht auch, oder die Opfer auch davon ausgingen, an einer Videoproduktion teilzunehmen, aber danach fehlte von denen so tatsächlich jede Spur. Also ob sie jetzt in dem Video getötet wurden oder nicht, ist dann zweitrangig, die Menschen leben nicht mehr.
Es gibt Geflüchtete, quasi so Ausreißer, Deserteure oder sowas vom Islamischen Staat, die erzählt haben, dass das das Mittel wäre, die Leute ruhig zu stellen in den Videos, dass man ihnen sagt, es wird nur geprobt. Interessant im Zusammenhang mit Foley und dem anderen Journalisten ist ja der dritte.
Der Übersetzer, den sie haben laufen lassen.
Nee, nicht den sie haben laufen lassen. Jetzt ist mir gerade sein Name entfallen. Es gibt eine Videoserie, Lend Me Your Ears, John Cantley. Der ist immer noch dabei und der hat diese Anspracheserie gemacht, wo er quasi immer auch Propaganda zurückspiegelt, also der quasi die USA und Großbritannien hauptsächlich kritisiert für die Arbeit, die sie machen und für den Krieg, den sie führen, und dass sie damit aufhören sollen, dass das alles nichts bringt. Und der auch drei Dokus produziert hat für den Islamischen Staat über verschiedene Städte, wo er so frei durch die Städte geht und ihnen so hier und das zeigt. Und der in so einer ganz seltsamen Position ist, dass du nicht genau weißt, ist der jetzt übergelaufen oder nicht, oder wie haben die den dafür gekriegt? Und die Anspracheserie Lend Me Your Ears ist von vornherein auf, ich glaube, 8 Videos ausgelegt. 6 hat er bis jetzt gemacht. Und die sind aber immer aktuell produziert. Die sind nicht schon fertig. Das heißt, du hast die ganze Zeit diese Cliffhanger-Geschichte, dass du nicht weißt, was verdammt passiert mit dem nach dem 8. Teil. Wenn die den 8. Teil bringen, wird der dann umgebracht am Schluss oder nicht? Oder so. Also da ist eine Ebene von
ziemlich so, martialischer Cliffhanger.
Ja, genau. Auch so von dem Wissen über wie funktionieren Serien und sowas, was sich alles speist aus der westlichen und hauptsächlich amerikanischen Popkultur mit drin. was ich sehr spannend finde, in so Mitteln von Guerillakriegsführung, ne, dass du immer angewiesen bist darauf, mit den Waffen des Feindes zu kämpfen, weil du selber gar nicht die Struktur hast, eigene zu produzieren. Aber zurück zu deiner Frage.
Die Al-Qaida, ja. Also du, die Frage war, die Al-Qaida mit ihren SD-Videos, ja.
Ärgern die sich jetzt
über die? Ärgern die sich? Neiden die dem IS die Technologie?
Ja, die sind doch abgemeldet. Ich meine, wenn ich jetzt irgendjemand bin, der einen Dschihad will, dann würde ich doch, also da gehst du dann nicht mehr zu Al-Qaida. Das ist doch vorbei, oder? Also,
die Situation ist sehr komplex da unten. Also ich meine, Syrien ist als Land die Hölle, glaube ich, mit all den Fronten, die da kämpfen. Und der Islamische Staat ist ja selber auch nur eine Abspaltung von Al-Qaida.
Ja.
Also es war Al-Qaida im Irak, die dann irgendwie mehr und mehr sich selbstständig gemacht haben, dann angefangen haben, Videos mit diesen zu viel Gräueltaten, wie man sie nennt, zu veröffentlichen und sich dann geweigert haben, sich zurückpfeifen zu lassen. Und dann, glaube die Al-Qaida-Zentrale in einem entscheidenden Fall, wo es um Unterstützung geht, die Al-Nusra gewährt hat, die in Syrien operiert haben und nicht quasi der Zelle im Irak, die sich dann zum Islamischen Staat erklärt hat. Das heißt, da gibt es natürlich sowieso Verflechtungen und deswegen auch diese Animositäten und Kämpfe zwischen denen. Aber
kämpfen die tatsächlich gegeneinander?
Also die kämpfen tatsächlich gegeneinander, ja. Also man denkt ja immer, du hast da irgendwie so diese Terroristenzellen, deren Hauptinteresse ist es, die westliche Wertegemeinschaft anzugreifen oder sowas. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also ganz lange Zeit ging es für den Islamischen Staat ja wirklich darum, diesen Staat dort zu errichten. Lokal zu kämpfen, dann geht es darum, die Gegner, die Rivalen auszuschalten oder Leute auf deine Seite zu holen, diese ganze Infrastruktur da zu bauen mit dem Geld und Geburtszertifikaten und einem Gesundheitssystem und einem Bildungssystem und sowas. Das hat überhaupt nichts mit dem Westen zu tun erstmal, sodass es eine Zeit lang diesen Eindruck gab, Al-Qaida wären jetzt quasi die Anschläge auf den Westen machen und der Islamische Staat, das wären die lokal vor sich hin kämpfen, die aber jetzt diese Rolle auch übernehmen. Sicher sehr zum Leidwesen von dem, was ein bisschen an Image noch bei Al-Qaida übrig ist. Was aber, wie in dem Video, was wir gerade gesehen haben, ja auch angekündigt war. Es gab aber gerade einen Anschlag auf die in Syrien operierende Islamische Staatzelle, irgendwelche Brigaden, deren Namen mir entfallen ist, wo ziemlich viele umgebracht wurden durch ein Bombenattentat, was von Al-Qaida ausgeführt wurde von der Stelle. Das heißt, die kämpfen blutig gegeneinander. Auch an der einen Stelle und an der anderen Stelle kämpfen sie vielleicht wieder zusammen gegen andere Feinde. Also da, ich glaube, da gibt's Verknüpfungen von regionalen Interessen, Vorherrschaft über bestimmte Gebiete, andere Fronten, wo du wieder einen gemeinsamen Feind hast, dann eine gewisse ideologische Deutungsmacht, die Frage, wer jetzt quasi die richtige Einstellung hat dazu, wie der Dschihad geführt werden musste oder wie ein islamischer Staat oder ein Nicht-Staat oder sowas etabliert werden soll. Ich blicke da von hier aus zum Beispiel überhaupt nicht durch. Alles, was ich sehen kann, ist, dass es sehr viel komplizierter ist, als man es jetzt so in der Zeitung kriegt.
Wir haben jetzt in diesen wirklich sehr gewaltigen, gewaltbetonten Videos immer mehr so eine Annäherung an, ja, ich sag mal, popkulturelle Komponenten. Die Sangeskunst, jetzt auch der vorherigen Vertreter, ist durchaus noch ausbaufähig. Die Videokunst ist da auf dem modernen Stand. Gibt's denn auch noch, sag ich mal, Musik, die auf Anhieb anschlussfähiger wäre?
Das ist halt so eine Sache. Wir können ja in dieses andere Ding mal reinholen. Es gibt ein älteres Video, was so halb viral mal im UK rumging, namens Dirty Kuffar.
Bismillahirrahmanirrahim. Lala Mercy. Well, now we don't have the time for the error. Lala Mercy. Temba Kofan, the original shape terror. Alongside the soul salam.
Them respect the Almighty One. Don't you know the Lama go bon bon bon. Don't them make a for this Bolivar. What will you make all them
car. The national front, them a dirty go car. Throw them in the fire. Me say, do them me tell you for this believer. What we have to call them dirty go car. Them no respect the almighty one. Don't you know the hell them a go bun bun bun. Do them me tell you for this believer. What we have to call them dirty go car. Them no respect the most high one. Don't you know the hell them a go bun.
Those who try to separate me and my Salah, they do not understand what is between I and Ra. Those who disobey the Torah and suck the dust don't say I'm too harsh, cause I believe and I'm hostile towards those who practice not that which they preach, towards those who learn it's not that which they teach. A preach of social conduct must be your objective. My views are clear, I'm fully disrespected for many who know and fall foul of the code in total sanity and control of the mode. And my senses are mentless for those who resent this, bent this to their own advantage, bent this in their own favor and ruling the flavor.
You see the national front man, them a dirty go far. The Ku Klux Klan, them a dirty go far. The BNP man, them a dirty go far. The Ronald Reagan, what a dirty go far. The Mr. Tony Blair, him a dirty go far. The one Mr. Bush, him a dirty go far. The national front, them a dirty go far. Throw them in the fire. We say, do them we tell you for this believer. What we have to call them dirty go far.
Ja, ich glaube, okay. es geht in dem Stil noch weiter.
Nein. Ja, die hatten noch die alte Kamera von Al-Qaida.
Ja, und so schlechte Effekte, die das aber auf Ironie-Ebene heben, dass du gar nicht genau weißt,
ob es jetzt ernst gemeint ist. Satire, oder ist es
genau, ja. Hätte auch eine BBC-Abend Parodie sein können.
Ja. Und sowas können aber nicht jetzt die Leute vom Islamischen Staat nicht machen, weil sie keine Instrumente benutzen dürfen. Das Einzige, was erlaubt ist, ist Vokalgesang. Deswegen müssen sie sich bemühen, dass du irgendwie diese Stimme hast, die singt, und darunter ist es dann immer so ein bisschen oder so Hall-Effekte runtergemischt, damit es ein bisschen voller klingt. Und ein Kompressor drauf und alles sowas, aber du kannst kein Beat runterlegen. Das geht nicht. Das ist haram.
Die dürfen keine Musik machen.
Ja, also
ja, dann wird das nichts.
Könnte sein, dass das die finale Hürde sein wird, aber vielleicht klärt sich das dann, da muss ja nur ein paar Gelehrte kommen, die sagen, es ist doch okay, und dann geht's wieder.
Ne? Oder aber die gehen jetzt halt alle echt derbe mit Beatbox ab oder so. Geht davon auch nicht, ist ja schon wahrscheinlich dann an der Grenze.
Keine Ahnung, ob es darüber schon Rechtsgutachten gibt, ob Beatbox erlaubt ist oder nicht. Wäre eine interessante Frage.
Wenn, dann habt das von uns. Und
aber das heißt, es gibt natürlich diesen Wettlauf darüber, erstmal, wer ist der Reinste, wer ist der Rechtgläubigste, wer befolgt die Schriften am genauesten. Das geht ja bis zur Absurdität, und das wäre ein so ein Beispiel dafür.
Was gibt's denn außer Musik? Es gibt also Musik oder nur vokale Musik, Videos. Jetzt haben wir hier noch eine Menge Schriften rumliegen. Ist das ein wichtiges Mittel? Oder,
also wenn ich diese Schriften sehe, ich muss noch ganz kurz einhaken, ne? Die liegen hier schon den ganzen Tag, die ganze Zeit, ich gucke mir die an, und die sind, also sagen wir mal, teilweise haben die Cover, jetzt hier dieses Dabiq, erste Ausgabe, ne? Dass, wenn das jetzt hier so läge, hätte man jetzt auf Anhieb nicht den Eindruck, dass das Propaganda des Islamischen Staates ist. Ne? Das könnte ein Cover sein von einer Geo.
National Geographic, genau, so ein Histo-Magazin.
Und ist auch innen drin dann ähnlich.
Innen drin fällt es dann schon.
Ja, und dann hast du sie dann damit irgendwelchen.
Das ist die Bemühung, tatsächlich ein Magazin zu machen.
Ja.
Also was auch beim Friseur jetzt ausliegen könnte oder sowas und auch ganz ähnlich designt ist.
Gleichzeitig, und die andere, also die haben immer einen ansprechend oder in der Regel ganz gut gestaltetes Coverblatt. Viele haben, da ist aber dahinter dann eher so eine relativ simples Word-Dokument, ne?
Textwüste.
Eine Textwüste. Nicht immer. Also hier auch wieder.
Aber das ist, ja, genau, Bildern, das ist die Islamic State News, die du da hast. Das ist schon späteres. Also das ist wirklich, das ist quasi die Bildvariante, ne? Da verzichtet man auf den textlichen Inhalt, sondern unterhält das Publikum mit Bildern.
Genau, das ist ja hier bei diesem IS-Report, der sehr so aussieht wie so, das ist so ein E-Paper, oder? Würde man dazu sagen? Das wird als PDF verbreitet.
Genau, und dann kann ich PDF oder als EPUB, oder EPUB, nennt man das so? PUB? Ja, also als, also gibt es in verschiedensten Formaten, kannst du dir dann jeweils runterladen, je nachdem, wie es dir
so passt. War auch sehr bildlastig. Und wie oft kommt sowas denn raus, der IS-Report?
Ich weiß gar nicht, ob der noch läuft. Es kann sein, dass sie das auch alles in der Beak zusammengefasst haben und vor einer Weile wurde noch ein neues Magazin rausgebracht. Also ich glaube, es gibt doch so, es hängt immer davon ab, ob die Editoren noch weitermachen können oder noch nicht.
Leben,
oder? Und ob sich das lohnt, so viele verschiedene Magazine zu haben. Das sind auch verschiedene quasi Filialen dann vielleicht von Al-Hayat zum Beispiel, die das jeweils produzieren und wo du das dann erstmal zusammenführen kannst oder nicht.
Das könnte vom Style her, also ich habe jetzt gerade hier einen IS-Report in der Hand, könnte das auch von irgendeiner beliebigen NGO sein, ne? Also so vom, glaubst du mir, wird niemand dran denken, dass das jetzt hier Propaganda für eine Terrorgruppe.
Die anderen Sachen, die hier rumliegen, die wesentlich textlastiger sind, sind aber ebenso wichtig. Also Text spielt eine wichtige Rolle oder es gibt so einen bestimmten Wissenschaftsbegriff. Wissenschaftlichkeit ist extrem wichtig. Mhm. Es gibt ein schönes Beispiel, da springe ich jetzt zurück zu der Milatu Ibrahim-Zeit. Da hast du Hasan Keskin, der sehr, sehr guter Redner ist und der so ein längeres Video gemacht hat, wo er antwortet auf ein anderes Video, was Hasan Dabbagh gemacht hat. Das ist ein salafistischer Prediger aus Leipzig. Nun ist der Dabbagh aber puristischer Salafist. Und absolut kein Dschihadist. Und der hat dann ein Video gemacht, weil er auch auf YouTube aktiv ist, um die Leute zu warnen und zu sagen, da kommt der Abu Usama, den wir schon hatten mit seiner Passverbrennung und sowas. Das war die Zeit, als er gerade zurückkommt. Der verbreitet diese Irrlehren, hört nicht auf den. Der ist so, vielleicht ist er vom Verfassungsschutz gesteuert und alles sowas. Und dann gibt's den Videostreit zwischen denen, wo der andere dann antwortet und sagt,
also ja, Replik.
Und das widerlegt. Und dann ist ein Argument, was immer wieder kommt, dass dann sagt, das sind alles Anschuldigungen, du hier bringst. Aber es ist überhaupt nicht wissenschaftlich. Wo sind deine Beweise? Das heißt, das Bringen von Beweisen und das wissenschaftliche Argumentieren ist ein total wichtiges Ding. Mhm. Nur bedeutet Wissenschaft dann noch was anderes als bei uns, weil es den Bezug recht, zum Koran.
Ja.
Wo sind die Suren, die du zitieren kannst? Wo ist irgendwo eine Fatwa von einem Gelehrten, die du zitieren kannst? Was sind quasi die Belege, die du bringen kannst für die Beweise, die du machst, die das rückbinden an diese religiöse Basis? Und dafür ist diese ganze Textproduktion sehr wichtig, weil die gibt dir die Legitimation für das, was du machst.
Gut, das ist aber bei anderen auch nicht anders, ne? Also in anderen Gruppierungen, also in Europa.
Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Weihnachtsedition.
Ja, das ist die Christmas.
Christmas.
Das ist für Frauen.
Mit so Rose drauf. Das Urteil über das
Anfassen des Koran im Janabar-Zustand oder bei der Menstruation. Darfst du den Koran anfassen, wenn du menstruierst?
Okay, und da ist
das sind so Fragen, die dann geklärt werden müssen. Ne?
Das ist dann Rechtsgutachten, da kann ich dann mich danach.
Jemand hat das gefragt und jetzt kommt der Scheich, wie immer er hier gerade heißt, und beantwortet dir das.
Also diese, und dann zwischendrin hast du auf einmal irgendwie wieder Überschriften so zusammengetrieben zum Schlachten, die Kämpfer des IS. Schlachten 1700 Leute. Diese Sachen zu verbinden, finde ich doch irgendwie. Da komme ich so an die Grenzen dessen, dass ich das nachvollziehen kann. Ja, also ich sage, okay, diese Videos, ne, das hast du sehr gut erklärt oder guten Einblick gegeben, warum und wie die wirken und auf wen die wirken. Und dann hier diese Texte, ja, okay, kann ich auch verstehen. Aber dann wirklich diese Mischung immer mit wir morden hier. Ja, ich hätte eigentlich eher darin erwartet und ich glaube, das war auch ein bisschen, das hat Al-Qaida auch noch mehr betont, zu sagen, schaut euch mal an, was der Feind macht. Ja, also zu sagen, hier sind die Soldaten des Feindes, die unsere Frauen und Kinder töten. Ja? Aber hier sehen wir, hier sind unsere Soldaten, wie sie die den Gegner in großen Mengen zusammentreiben und schlachten.
Der Islamische Staat gibt den Landwirten Sicherheit.
Wie ja, genau, aber genau, das erwarte ich ja in so einem Heft. Dass das ja. Landwirte Sicherheit und Krankenkasse.
Das ist Kriegspropaganda, das machst du bei jedem Krieg, den du führst. Du erzählst von den Erfolgen, die deine Truppen haben.
Aber doch nicht in so einer martialischen Sprache.
Ich weiß nicht,
vielleicht. Also ich möchte mal sehen, dass irgendwie die Obama hingeht und sagt, wir haben gerade mal wieder so und so 4000 Leute zusammengetrieben und geschachtet.
Das ist aber, glaube ich, ein spezifisches Problem, wenn man will. Vielleicht ist es auch kein Problem, aber eine Eigenschaft der westlichen Demokratien, dass man den Tod und die Zerstörung, die man verursacht, verheimlicht vor der eigenen Bevölkerung. Und dass du auf sowas, wie bei Obama zum Beispiel, extrem in die Drohnenprogramme investierst, weil die einen saubereren Eindruck machen. Hm. Das heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem kriegsständig Leute umbringen würdest. Du redest einfach nur nicht drüber. Hm. Und das ist der Unterschied. Die reden extrem offensiv darüber und zeigen, ja hier, und wir schneiden sie auch noch durch oder sowas. Wir verheimlichen das nicht und wir machen das zu unserer Stärke. Hm. Dass man den Feind umbringt, ist ja in beiden Fällen das Gleiche. Und es lässt sich auch in beiden Fällen wunderbar miteinander verbinden.
Und dann kommen wir wieder zu dem unterschiedlichen Rekrutierungsversprechen. Ne? Bundeswehr, mach was zählt. Beide sagen, mach was zählt, aber der IS sagt ja, genau, so, da stehst du nachher knietief im Blut. Und das ist auch gut so. Mhm. Und am Ende gehst du drauf und das ist noch besser. Und die westlichen Armeen geben dir eher so ein sauberes Versprechen, ne? Dass du nicht in die Nähe der Leichen kommst.
Genau, das macht dann irgendeine Drohne oder per Scharfschütze wird es hier erledigt oder so. Also dieses Versprechen eines sauberen Krieges und du bist in deinem hochgerüsteten Superanzug mit 1000 Technik drumrum oder sowas, wo dir nicht so sehr was passieren kann. Und damit kommst du mit dem Krieg nicht mehr unmittelbar in Kontakt. Mittelbar wahrscheinlich trotzdem. Also was jetzt in diesem Propagandavideo, was wir am Anfang hatten, da gesagt wird von den ganzen Selbstmordraten oder sowas, das ist ja nicht falsch.
Das,
also wo, vielleicht verlagert sich die Grausamkeit nur woanders hin.
Naja, ich will nicht wissen, wie viele von deren Soldaten sich jeden Tag umbringen. Wahrscheinlich bringen die nur ein paar mehr Leute noch mit, um die Nettoergebnis.
Zynisch gesagt hat dein Selbstmord dann mehr Sinn, ne? Also du bringst dich nicht wegen des Traumas um von dem Krieg und der fehlenden Betreuung danach oder sowas, sondern du bringst dich gleich als Teil des Krieges um. Irgendwie müssen die Selbstmorde der Kriegsheimkehrer oder sowas ja auch Teil eines Verlustkalküls sein. Oder zumindest werden sie in Kauf genommen oder sind ein Teil der Art und Weise, wie man diesen Krieg führt. Aber auch einer der Teile, die man verheimlichen muss, über die man nicht redet, weil man eigentlich in dem sauberstmöglichen Krieg gar keine Opfer produziert. Da stirbt gar niemand dabei und trotzdem gewinnt man. Und das ist natürlich eine Lüge. Hm.
Wenn wir uns jetzt hier die Sachen anschauen, taucht immer wieder dieses Al-Hayat Media Center auf. Ist das so die Nachrichtenzentrale, die Nachrichtenagentur oder?
Ja.
Also es ist hier auf den Schriften, es war aber auch in den Videos auch, ne? Das ist so die.
Ja. Sind das hier unten Al-Hayat, Al-Furqan? Das sind die beiden, die den Großteil veröffentlichen.
Der Führer belügt seine Leute nicht.
Na dann.
Was gibt's sonst noch an Medien? Wir hatten jetzt, also wir hatten Videos, wir haben diese PDF, diese Magazine. Mit welchen Mitteln wird noch? Also okay, dann hat man natürlich die Anschläge selbst als Bilder und Medium.
Wenn es um Rekrutierung und Diskurse geht, hast du natürlich Internetforen, du hast Twitter, du hast Facebook, die Medien, die alle benutzen. Ja. Wo du halt diese Einstiege hast, ne, da kannst du das vollziehen, was so Radikalisierung im Internet genannt wird. Du fängst irgendwie harmlos hier an, dann gehst du zu dem weiter, dann landest du da und da und da.
Irgendwann redet jemand mit dir und bringt, also ist das so der klassische Weg, was man so hört, ne? Dass dann Einzelbetreuung und dann irgendwann, das dauert ja schon, bis man jemand irgendwie dazu bringt.
Jemand an, dann kannst du natürlich, also im Internet könnte der Weg jetzt sein, und so gesagt, ach, komm doch mal da und da vorbei, wo bist du denn hier, da die und die Moschee, wir treffen uns da immer und sowas, kannst du Geschwister treffen, die ähnliche Meinung haben oder sowas. Oder es läuft halt andersrum, wenn du in der Moschee gehst, dass du angesprochen wirst. Mhm. Das, so oder so rum kann das funktionieren. Das ist in allen anderen Szenen ja auch nicht anders. Und um Gottes Willen natürlich nicht bei allen in allen Moscheen. Es gibt so wie bei allem bestimmte Hotspots, die sich dann herausstellen. Genauso gut kann es, glaube ich, Leute geben, die gerade übers Internet da eine Faszination haben, ein bisschen reingesogen werden und dann wieder sich verabschieden und da wieder rausgehen. Also du hast natürlich nicht diese Zwangsläufigkeit, dass hier extremer das Zeug ist, was du dir anguckst, dass du dann unbedingt auch irgendwann rüber nach Syrien ziehst.
Ja, nee, klar, das ist ja so eine, diese Einfacherklärer, die immer sagen, ja, du hast ein Computerspiel gemacht und dann tötest du auf dem Schulhof Leute. Ja. Kam mir jetzt auch wieder, ne, die Computerspiel. Wobei ich natürlich den verstehe, wenn man sich die Sachen anschaut, es gibt sehr viel mit dieser Computerspiel-Ästhetik, ne, dass dann jemand kommt, das war irgendein so ein Polizeigewerkschafter, glaube ich, sagt, ja, das kommt über die Computerspiele. Ist natürlich Quatsch, aber ist, weil es eher vielleicht eine Kulturform ist, die alle kennen.
Ja, das Interessante an diesen Computerspielen und der Computerspielästhetik, die sie benutzen, ist ja, dass das hauptsächlich US-amerikanische Spiele sind, wo du US-amerikanische Soldaten spielst, die in der Regel dann auch noch die islamistischen Terroristen abschießen.
Ja.
Und dann mit der Ästhetik wieder Werbung zu machen, hat auch so eine sehr spezielle Ironie, die mir auch auf einer abstrakten Ebene irgendwie gefällt. Aber mit diesen Spielen übst du, glaube ich, schon bestimmte Dinge ein. Also ich hab selber relativ viel gespielt. Auch weil Breivik das ja gemacht hat, der gesagt hat, Call of Duty hier Modern Warfare 2 wäre so sein Trainingsspiel gewesen, wo man so Missionen nachstellen kann und alles sowas. Und seitdem ich mal irgendwo in der U-Bahn so einen Typen gesehen habe, so irgendwie der auf diesem Film drauf war, wo ich gesehen habe, innerlich marschiert der gerade durch so eine Ruinenlandschaft mit so einer selbstgebauten Waffe in der Hand, stelle ich mir schon manchmal vor, was passiert jetzt, wenn's hier irgendwie die Kacke am Dampfen ist oder der Bürgerkrieg nach Europa kommt oder alles sowas. Das ist ja dieses Phantasma, gerade auch der Rechten, der Bürgerkrieg griff auf. Wie viele Leute laufen dann hier rum, die diese Szenarien aus den Spielen kommen und dann versuchen, die nachzuspielen, weil sie ja nichts anderes kennen. Die haben keine Ausbildung oder sowas, aber irgendwie habt das doch alles,
weil das Krieg ist für
Fallout
sie
gemacht und irgendwie jetzt nehme ich das oder baue mir das zusammen und dann versuche ich das nachzumachen. Wahrscheinlich überlebe ich nicht lange, aber trotzdem gibt es dieses Vorbild. Also ich glaube auch nicht, dass man jetzt sagen, das sind ja nur Spiele und das beeinflusst das nicht. Irgendeine Wirkung wird das haben. Wir können noch nicht genau abschätzen, welche. Auf jeden Fall ist es ein kulturelles Referenzsystem für Krieg und worüber man auch ein Versprechen lancieren kann. Von genau dem Abenteuer und dem abenteuerlichen Gefühl, was du hast, wenn du so ein Spiel spielst. Das ist ja geil, du läufst rum, du bist der Held. Du kannst irgendwie, ich meine, du kannst nochmal laden. Das ist so das Problem, was du in der Realität dann hast. Ne? Du wirst, wenn du getroffen bist, bist du getroffen. Und wenn du tot bist, bist du tot. Also im Spiel gibt es da Wege drumherum. Aber dieser Kitzel, der wird schon bedient, auch in vielen anderen Videos. Die haben ja auch im Bett, die da mit dabei sind und genau filmen, wieder hier und um die Ecke rum und schießen und wieder zurück um die Ecke. Das kannst du alles in den Videos vom Islamischen Staat auch sehen. Wie geil der Krieg ist. Wie abenteuerlich.
Ja, ich hatte gerade hier eins in der Hand, da war irgendwie hier Deso-Doc mit dem MacBook in der Hand und dann sitzen die da nett und man sieht oft so lachende Leute, ne, die so beseelt sind, ne, von diesem Abenteuer. Mhm.
Das ist eine spezifisch andere Kultur. Das ist zum Beispiel im Vergleich, was ich bei den ganzen rechten, selbsternannten Counter-Dschihadisten und Nazis und sowas nicht gesehen habe und in den dschihadistischen Videos schon, dass hier sehr viel gelacht wird. Immer wenn es um die Gemeinschaft und um die Geschwister und um das Willkommen und wie schön es ist, da zu sein und sowas geht, hast du eine große Freundlichkeit und Freude, die auch ansteckend wirkt. Also die ist nicht nur gefaked, die ist auch echt. Und klar, das ist, glaube ich, schwer zu verstehen, wie das zusammengeht. Ne? Du freust dich erst hier, du bist mit den Leuten zusammen. Und dann gehst du rum, schießt ein paar Leute ab oder schneidest jemandem die Kehle durch
Genau, aber das wird ja in dem Dabiki, da habe ich mir mehrere Ausgaben auch schon mal angeschaut. Es ist halt so eine skurrile Mischung von, hey, das Lachende mit deinen Geschwistern, und im nächsten Bild siehst du, wie Leute irgendwie knien und abgeschlachtet werden, und dann kommt irgendwie wieder so eine Computerspielding und so, ja, Rebellen. Also es ist so eine krude Mischung, und dann so, hey, wir haben das Krankenhaus aufgebaut, und da hast du wieder, dann geht das nächste, und dann wird jemand, also das ist die neue Ära hat begonnen, okay.
Es ist alles. Du kriegst alles, das volle Paket. Das ist schon attraktiv.
Es muss ja auf jeden Fall eine ganze Menge Menschen geben, auf die diese Mischung nicht skurril wirkt. Mhm. Ich meine, du kannst durch Medien jede Form der Realität irgendwie aufbauen und aufrechterhalten, ne? Wenn du einfach sicherstellst, dass diese Medien in einem Kreis rezipiert werden, in dem sie nicht in Frage gestellt werden, das sehen wir. Nichts anderes ist ja in Deutschland auch, oder in jedem anderen Land oder in jedem anderen Ort der Welt gibt es irgendwie ein oder mehrere dominierende Medien. Und das, was da drin ist, das ist dann eben Normalität. So. In bestimmten Ländern sind da keine weiblichen Brüste drin, in anderen schon. Nee,
weibliche Brüste, also Frauen sieht man in den Heften, also außer die für an Frauen sich richten.
Ja, ich sehe man gar nicht. Deshalb sind die so komisch. Nee, aber du hast
Landwirte. Ja,
ihre Belohnung. Letztlich ist das der Unterschied zwischen einem Warnsystem und einem anerkannten Realitätsprinzip, wie viele Leute das teilen. Wenn die Mehrheit in Deutschland glauben würde, dass wir von Echsenwesen aus dem Weltall kontrolliert werden, dann wäre das so. Dann wäre das normal.
Ja.
Und hier ist natürlich dadurch, dass du diesen Rückgriff auf den Islam hast, argumentativ, und eine gesamte Kultur und auf eine Geschichte, auch eine koloniale Geschichte und auch reale, sagen wir mal, Unterdrückungserfahrungen, die du hast in einem Land, in dem du nicht akzeptiert wirst, zum Beispiel, hast du schon mal eine viel größere Basis, die das auf irgendeine Art und Weise plausibel machen. Mhm. Das macht schon, denke ich, einen Teil der Wirkung aus. Neben den Versprechungen, die dir da gemacht werden. Nichtsdestotrotz ist es, muss man auch, wenn man zu lange, also mir passiert es zumindest in diesem Ganzen, jetzt schwimmen wir hier in diesen Heften und haben diese Videos gesehen oder sowas, ist der Prozentsatz der Leute, die zumindest in Deutschland jetzt offiziell als Gefährder eingestuft werden, man muss sich annehmen, dass ja da die ganzen Verfassungsschutzleute mit zugezählt werden oder sowas, die man eigentlich rausrechnen müsste oder sowas, ja, extrem gering im Vergleich zur muslimischen Community, die nochmal auch nicht so wahnsinnig groß ist, zur
für die das genauso
skurril ist,
sich so ein Heft
und nicht denken sie auch so ein Community.
Ja,
nicht nur, für die ist das, denke ich mal, im großen
Teil
nicht nur skurril, sondern extrem unangenehm, weil sie wissen, dass sie damit identifiziert werden.
Und ein Angriff auf sicherlich.
Ich war heute beim Zahnarzt.
Mit deinen Heften?
nicht mit meinem Heften, aber mit meinem Bart. Ich habe diesen Bart, der seit einem guten Jahr jetzt wächst. Und in der Pause zwischendurch hat die quasi die Gehilfin des Doktors, die dann meinen Zahnstein entfernt hat, vorher nochmal gesagt, sie muss mir aber sagen, wie toll sie meinen Bart findet. Die war ganz enthusiastisch und begeistert über meinen Bart, weil der so großartig aussieht, weil alle ihre Cousins sich ihren Bart abgenommen haben und sich nicht trauen, einen zu tragen. Und ich glaube, sie war türkischer Abstimmung. Und es ist klar, warum.
Ja.
Und sie findet es großartig, dass ich den habe. Und man sieht auch so selten, was hat sie gesagt, nicht südländische Männer mit sowas. Das heißt, das ist eine, da kriegst du so einen Einblick auch nur darin, wie die Lage ist.
Was für ein Druck.
Quasi, wenn du jetzt irgendwie vage arabisch oder türkisch oder muslimisch, was immer das sein soll, aussehen könntest, trägst du vielleicht lieber keinen Bart, wenn du nicht identifiziert werden willst mit den Irren.
Genau, weil du sofort in den Topf geworfen wirst von der Mehrheitsgesellschaft in so ein Terror-Ding. Also
und da betreffen dich diese Dinge natürlich nochmal ganz anders.
Ja, stimmt, das dann
diese Wirkung ist echt stark, ne? Sitze im Flugzeug, kommen irgendwie so Menschen rein. Gegen diese Assoziation kannst du dich ja gar nicht wehren. Ne? Du als irgendwie halbwegs nachdenklicher Mensch merkst natürlich sofort, okay, das ist jetzt wirklich Quatsch. Ne? Es gibt unglaublich breite Bevölkerungsschichten, die diese Werte tragen, und das ist völlig normal. Aber das hat sich irgendwie, glaube ich, in westlichen Gesellschaften schon sehr, sehr eingebrannt, durch unsere mediale Darstellung eben, dass man denkt so, oh, so ein langer Bart, das sehe ich selten, und wenn, dann sehe ich das bei Menschen, die arabischer oder türkischer Herkunft sind. Und zuletzt im Fernsehen sehe ich das eigentlich immer nur, wenn da einer relativ krude Theorien verbreitet, ne? Schon übel, aber dass Menschen, die eigentlich so ein Bart tragen möchten, das heute nicht mehr oder das heute lieber mal nicht mehr tun. Ja,
ja, und das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Du kommst natürlich aus so einer, wenn du jetzt aus so einer dich betrifft, du bist ja nicht in der Rolle, in der du da dazugezählt wirst. Ne? Du siehst es, hast deine komische Assoziation, weil das einfach sich durch irgendwie in einem verknüpft. Aber schlimmer ist halt, wenn du denkst, ich bin gläubige Muslimin und kann es nicht in der U-Bahn im Koran lesen, wenn ich das wollte. Ne? Also, weil die Leute dann irgendwie, dann bist du sofort, obwohl du einfach nur da liest, bist du halt irgendwie, kriegst du den ganzen Kram mit aufgeschultert.
Das ist ein Ergebnis westlicher Propaganda. Und lustigerweise, damit haben wir jetzt den Bogen zum Anfang zurück auch, genau der Punkt, der mich über den Breivik in dieses Material reingebracht hat und letztlich auch zu dem Bart, den ich gerade trage, weil das Bild war, was bei mir aufgerufen wurde, als die ersten News kamen. Da zieht irgendjemand in Norwegen über eine Insel und knallt lauter Leute ab. Und vorher gab es eine Bombenexplosion. Und das Bild, was aufpoppte bei mir, war genau das von bärtigen Männern, die irgendwelche Gewehre schwingen oder Messer in der Hand haben oder sowas. Also dieses Klischeebild des Terroristen, wo seit Beginn dieses Jahrtausends, das war vorbereitet, aber schon früher, es gelungen ist, Terrorismus mit diesem Bild zu identifizieren. Das ist das Erste, woran du denkst.
Ja.
Und dann kamen die Neuigkeiten, wer das wirklich ist. Und ich habe gemerkt, verdammt, das ist so ein glatt rasierter, europäischer junger Mann in meinem Alter, genau mein Jahrgang. Und dann die weiteren Neuigkeiten und so Einzelgänger und hier und da und alles, was ich dachte, verdammt, der ist genau wie ich. Der entspricht gar nicht diesem Bild des anderen, das wir mit dem Terrorismus identifizieren, sondern es ist genau das eigene. Und das ist der Punkt, der angefangen hat, mich zu interessieren und dann rauszufinden, wie ist denn, wo findest du dieses eigene überall mal auf? Wie findest du es auch in diesen Sachen auf? Was kann ich lernen über mich und über meinen Umgang mit diesen Bedrohungen, mit der Angst und mit dieser beschissenen Weltlage, die sich so beschleunigt über die letzten Jahre hinweg.
Was würdest du denn sagen, hast du gelernt? Du hast dich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Vielleicht auch für dich. Ja, also es muss jetzt
die Lernerfolgskontrolle.
Nein. Was ist die Erkenntnis, die du aus dieser, das kann ja auch was ganz anderes sein, ja? Also sicherlich hast du dir viel Wissen darüber angeeignet. Vieles davon hast du jetzt auch mit uns geteilt, aber was ist so, was hat dir?
Je länger ich mich mit was beschäftige, desto komplizierter wird es. Und desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich sehr wenig weiß. Und das finde ich tatsächlich sehr wichtig. Also auch zu merken, dass es braucht eine Dauer von Beschäftigung mit etwas, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie kompliziert der ganze Scheiß eigentlich ist. Und wie schwer es auch für mich ist, zu sagen, das ist meine Position, das ist das Gute, das ist das Richtige, ja, das sollten wir machen. Und allen Leuten, die das tun, potenziell eher zu misstrauen.
Das ist jetzt ja viel zu tun.
Das widerspricht eklatant natürlich genau der Rolle, in der ich jetzt hier als Experte bin, weil ich eigentlich dazu aufgerufen bin, jetzt zu sagen, so ist es, so ist es, so ist es. Und irgendwie den Sack zuzumachen mit einer These oder mit einer Aussage oder irgendwie mit einem konsumierbar gebündelten Stückchen Wissen.
Ja, so
und genau so. Das, glaube ich, sollten wir eigentlich nicht so tun.
Und ich glaube, damit zurück ins Internet.
Wir lieben Abu Usamat al-Gharib und beten, dass Allah ihm hilft und vergibt. Wisse, dass Härte Erleichterung mitzieht. Bleib standhaft, mein Bruder, Anasr al-Gharib. Bleib standhaft, mein Bruder, Anasr al-Gharib. Leid, Qual und Schmerz, dies bedingt unser Dien. Dies ist der Weg von Milletu Ibrahim. Allah erschuf Tod und Leben, um zu sehen, wer von uns wird die besten Taten begehen. Wer von uns wird die besten Taten begehen? Als merkwürdig beschimpften ihn Prediger, merkwürdig nannte man auch Rasulullah. Du bist wirklich merkwürdig, Tabarakallah. Und merkwürdig sind wahrlich die Rurabä. Und merkwürdig sind wahrlich die Rurabä. Wir wollen ihn nicht loben mit diesem Nashid, nur klar machen, wir standen und stehen hinter ihm. El-Wala wal-Bara, dies muss man praktizieren, nicht bloß in der Theorie lernen und studieren. Mit schönem Benehmen haben wir ihn erlebt, Allah ist sein Abrechner, wa nahsabahu kadhalik. In Deutschland gibt es für Haq ein Synonym, Al-Muwahid Abu Usamat al-Gharib. Ja Allah, hilf, beschütze und liebe ihn. Mm-hmm.